Die Gruppenphase, sie ist vorbei bei dieser EM25 und wir wollen ein letztes Mal auf alle vier Gruppen blicken. Und das tun wir hier im Rasenfunk mit Chantal Ranke, Tamara Keller, Alina Ruprecht und Emily Bitsch. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Die Gruppe A hatte ein wirklich spannendes Finish und am Ende setzen sich Norwegen durch. Okay, das überrascht jetzt nicht so sehr. Und die Schweiz setzt sich durch. Auch das hätte vor dem letzten Gruppenspieltag jetzt nicht so viele überrascht, vor dem Turnier vielleicht dann schon einige mehr. Wenn ich diese Frage allerdings nach dem 0:1 durch Finnland gestellt hätte, nach einem Strafstoß in der 79. Minute den Kuika verwandelt hatte, da hätten wohl einige dran gezweifelt, dass die Schweiz das tatsächlich noch hinbekommt. Aber jetzt ist es soweit. Man wird am Freitagabend gegen den Ersten der Gruppe B mutmaßlich Spanien spielen dürfen und hat damit Historisches geschafft. Chantal Ranke ist wieder hier, um mit mir das Gesehene zu besprechen. Und Chantal, dich hat das auch ein bisschen mitgenommen, was wir jetzt gerade gesehen haben.
Auf jeden Fall, ich muss das mal durchatmen, den Puls ein bisschen beruhigen. Aber hey, was für ein spannendes Finale in der Gruppe A. Viel mehr Spannung kann man sich eigentlich wünschen und dann noch mit Beteiligung des Gastgebers. Also das war schon mal Premium, was wir da heute Abend gesehen haben.
Wie würdest du denn das insgesamt bewerten, dass die Schweiz da mit im Grunde fast der einzigen Chance nach dem 0:1 den Kopf aus der Schlinge jetzt gezogen hat?
Das war auf jeden Fall eine super starke Mentalitätsleistung. Du hast ja eben gerade schon die Frage aufgeworfen, ob jemand daran geglaubt hätte, dass nach dem Elfmeter von Kuika die Schweiz nochmal zurückkommt. Ich hätte es nicht mehr geglaubt, ehrlicherweise. Die Schweiz war zwar in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen überlegen, meiner Meinung nach. Finnland macht es zwar sehr stark, steht hinten sehr stabil und bietet den Schweizerinnen ehrlicherweise auch kaum Räume. Und sie haben mal versucht, nochmal alles nach vorne zu werfen. Und dann hat es geklappt. Und dann hat sie auch sicherlich noch die Fans in der Stadion im Rücken. Und man muss auch sagen, die letzten 10 Minuten hat es da ordentlich gekocht in Genf.
Ja, ich bin auch wirklich so ein bisschen hin und her gerissen. Also, weil den schöneren Fußball hat wieder Finnland gespielt und die Schweiz war eher so, wie wir es vor dem Turnier erwartet haben. Zurückhaltend, ängstlich fast schon, 5-3-2, wenig Zugriff bekommen. Erste Hälfte gar nicht gut. In der ersten Hälfte hatte die Schweiz 42% Ballbesitz. Zwar 5:3 Schüsse, also Finnland hat da jetzt auch kein Chancenfeuerwerk abgefeuert, aber Livia Peng musste diesen Nyström-Schuss nach Freistoß parieren und das war mit weitem Abstand die größte Chance der ersten Hälfte. Und wie ich die zweite Hälfte bewerte, also in der ersten würde ich klar Finnland vorne sehen und Schweiz eher so, wie man es im Negativen vor diesem Turnier erwartet hätte. Und in der zweiten Hälfte bin ich ehrlicherweise hin und her gerissen, denn Pia Sundhage stellt wieder um, wieder auf 4-4-2, wieder so, wie wir es auch schon im letzten Spiel gesehen haben gegen Island, Czernogutowicz dann Rechtsverteidigerin, Benay dann davor, Reuteler auf der zweiten 6 und im Grunde schaffen sie es dann eigentlich, dass Finnland kaum noch Chancen hat. Finnland hat weiter viel Ballbesitz, aber nicht mehr ganz so viel wie in der ersten Hälfte. Ich kann die genauen Zahlen leider nicht nennen, weil ob da das so ein bisschen versaubeutelt hat auf den meisten Portalen. Ich kann nur die Gesamtzahlen.
Ja, das aktuell hat mich auch eben irritiert bei den Torschüssen.
Ja, wobei die von der ersten Hälfte, die müssten noch stimmen, aber in der zweiten Hälfte ist es dann leider bei beiden Spielen, auch beim Norwegen-Spiel, abgerissen. Aber also auf der einen Seite hat es dann ja eigentlich die Schweiz geschafft, dadurch Finnland schon besser zu neutralisieren. Das Zentrum war besser geschlossen, Finnland hatte weniger gefährliche Szenen und hätte es nicht diesen Strafstoß gegeben, der auch wirklich vermeidbar war, dann hätte man das vielleicht auch so über die Bühne bringen können. Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, wie ich diese offensive Harmlosigkeit der Schweiz bewerte, denn es gab ganz wenige Chancen und wenn es Chancen gab, dann wurden die auch zum Teil sehr vertändelt fast schon. Also gerade Wandeler ist da leider wieder aufgefallen, die einfach da keine gute Entscheidungsfindung hatte. Also wie würdest du denn insgesamt dann so die Leistung und die Umstellung der Schweiz bewerten?
Ich gebe den ganz vielen Punkten recht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit habe ich mich eigentlich sehr gefreut über die Umstellung, weil ich dachte, okay, jetzt schafft man auch Reuteler möglicherweise mehr Räume, um noch mehr Kreativität zu sorgen in der Offensive. und auch im Zusammenspiel mit Bene das auszunutzen, zumal ich auch fand, dass Riesen in der ersten Halbzeit gegen Koivisto kaum eine Chance hatte. Also die haben sich da echt gegenseitig gute Duelle geliefert auf beiden Seiten, aber es war auch kein Durchkampf für Riesen. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt haben sie eigentlich alle Maßnahmen getroffen, um auch gut nach vorne rauszuspielen. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert, weil insbesondere die beiden Viererketten in der Defensive von Finnland so stark standen und die haben sich auch so wenig rauslocken lassen, dass die Schweiz sich, wie du schon sagtest, kaum Chancen erspielt hat. Wenn dann mal Schüsse aus der Ferne, die aber nicht im geringsten gefährlich waren und eben auch sehr viele Bälle vertändelt haben. Wandela ist da ein Beispiel. Auch Reuteler hat sich in der einen oder anderen Situation doch sehr verschätzt. Bene konnte ihre offensiven Stärken auch nicht so ausspielen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und auf der linken Seite war ehrlicherweise noch weniger los.
Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, Koivisto hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel. Also in der Schlussphase auch, wie gut sie da verteidigt hat, hat dreimal das Foul gezogen. Dreimal war es auch ein Foul. Völlig okay, dass Stefanie Frappard da pfeift. Aber das hat halt wesentliche Zeit für Finnland eigentlich gewonnen. War dann aber halt dann irgendwann egal, weil eben dieses 1:1 fällt. Was würdest du denn jetzt sagen? Ich meine, für die Schweiz ist mit diesem Spiel das Turnier schon ein Erfolg. So muss man es einfach sagen. Sie sind aus dieser Gruppe rausgekommen und die Art und Weise, wie man rausgekommen ist, war ja auch so. Klar, wir zwei kritisieren jetzt so ein bisschen die Herangehensweise in diesem Spiel gegen Finnland, aber A, man hat es ja noch geschafft, das Tor zu erzielen, das man gebraucht hat. Und B, wenn wir jetzt nur nach Leistung gehen würden, dann hätte es ja Norwegen nicht verdient, aus dieser Gruppe rauszukommen. Es wäre ja nicht die Schweiz. Also es ist ja der Schweiz sogar zu gönnen, auch ohne Gastgeberinnenbonus und so weiter und so fort. Was glaubst du, macht das jetzt mit der Schweiz? Denkst du, die werden befreit aufspielen? Dann, ja, also ich gehe jetzt ehrlicherweise einfach mal immer von Spanien aus in meinem Kopf.
Alles andere wäre auch wirklich eine große Überraschung. Ja. Also erstmal ist es fast schon ein Dilemma, dass wir uns von Finnland verabschieden müssen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle einmal betonen, weil die wirklich Freude gemacht haben und auch überraschend Freude gemacht haben. Ich glaube, ihr habt das ja schon thematisiert in der Vorschau bei euch, weil die Skepsis ja auch relativ groß und ich glaube auch an anderen Stellen. Und insofern kann man eigentlich nur den Hut vor der Leistung ziehen, die sie abgeliefert haben und nochmal einen kleinen Applaus hinterher schicken. Und die Schweiz kann jetzt auch völlig befreit aufspielen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt im Viertelfinale Schluss sein wird, ist sehr, sehr groß. Auf alles andere würde wahrscheinlich niemand eine Wette abgeben, wenn es dann wirklich gegen Spanien gehen sollte. Aber für ein Turnier ist es ja immer gut, wenn der Gastgeber nochmal eine Runde weitergekommen ist. Und wer weiß, vielleicht könnte sich Spanien zumindest immer ein bisschen ärgern. Hm.
Wer hat dir besonders gut gefallen heute Abend?
Ich muss Reuteler auf jeden Fall nochmal hervorheben. Ich finde, die Aktion, die sie hatte, auch wenn nicht jede geglückt hat, waren wirklich gut. Ich fand es auch gut, dass sie sich dann an der einen oder anderen Szene ein bisschen weiter nach hinten fallen lassen hat, auch von der Sechserposition eigentlich schon fast herausgespielt hat. Und da hatte sie auch ein paar gute Dribblings, die meistens ehrlicherweise eher daran gescheitert sind, dass die Box der Schweiz einfach super schlecht besetzt war und das über fast die ganze Zeit spielt. Ja. Auch bei den Flanken, es war eigentlich auch keine Angebote da, um mal einen schönen Ball in die Tiefe zu spielen. Deswegen fand ich sie da fast schon ein bisschen allein auf weiter Flur. Und gemeinsam mit Velti, würde ich sagen, sind die beiden, die das Spiel der Schweiz am Leben halten und auf die man auch hoffen kann, wenn es ins Viertelfinale jetzt geht.
Und dann die Bilanz gegen Spanien, die ist allerdings nicht die beste. Also in der Nations League hat man ja 1:7 und 0:5 verloren. Ist jetzt allerdings auch schon 2 Jahre her. Also schauen wir mal, wie das dann geht. Wen man, glaube ich, noch hervorheben kann, ist Livia Peng. Die hat lange die Schweiz im Spiel gehalten. Und was würdest du machen? Also ich glaube, zu erwarten ist, dass man wieder im 5-3-2 startet gegen Spanien. Aber wärst du mutig genug und würdest sagen, komm, lass gleich das 4-4-2 machen, weil im Grunde hat es ja eigentlich jetzt in den Spielen besser funktioniert, die wir gesehen haben.
Ich muss sagen, dass Riesen mir im ersten Spiel ja auch sehr gut gefallen hat. Da hatte sie einige gute Aktionen, inklusive das Tor natürlich, aber auch unabhängig davon. Und ich glaube aber jetzt gerade in der K.O.-Phase ist es auch nochmal wichtig, die Erfahrung von Cinegorcevic mit auf den Platz zu bringen. Vor allem als Ausgleich zu den vielen jungen Spielerinnen, auf die ich auf jeden Fall auch nach wie vor setzen würde. Und wir hatten ja gerade schon kurz über Wandela gesprochen. Auch wenn sie einige unglückliche Szenen hatte und auch falsche Entscheidungen getroffen hat, was Passwege etc. angeht, ich bin auch schon positiv von ihr überrascht, dass sie mit der wenigen Erfahrung, die sie auf dem Niveau hat, also ja eigentlich gar keine, sich so einbringt und er doch durchaus für Wirbel sorgen kann. Und vielleicht ist es ja auch eher das, was dann bei den Spanierinnen nochmal für einen überraschenden Moment sorgen könnte.
Ja, wer weiß. Also das Tempo von Wandeler, das hat man wirklich auch in diesem Spiel gesehen. Und dann noch ein letztes Wort, also bis zu unserem EM-Rückblick, da werden wir, glaube ich, nochmal über die Finninnen sprechen dürfen. Aber nochmal ein letztes Wort deinerseits zu Finnland. Mit wie würdest du dieses Team verabschieden?
Ich bin wirklich beeindruckt von der Spielruhe und Stabilität, die sie in den Tag gebracht haben. Sie hatten ja schon die Taktik, vor allem in der zweiten Hälfte die Schweiz ein bisschen müde zu spielen. Sobald sie im Ballbesitz waren, haben sie immer Tempo rausgenommen, haben in Ruhe die Reihen geordnet und haben versucht, halt die Schweizerin aus der Reserve zu locken. Und mit der Geduld, die sie das angegangen haben, haben sie schon Freude gemacht mit den kleinen Ausreißern nach vorne. Und ich freue mich ehrlicherweise schon aufs nächste Spiel und nächste Turnier mit Finnland.
Da kann man sich wirklich drauf freuen. Und sie waren wirklich nah dran. Also wenn wir nur die Schüsse aufs Tor zählen, dann hatte Finnland 4 und die Schweiz 3. Das heißt, die Torhüterinnen mussten auch gar nicht so oft eingreifen. Aber am Ende hat es nicht gereicht für Finnland. Und für wen es auch nicht gereicht hat fürs Viertelfinale, überraschenderweise ist Lund von Norwegen. Denn Norwegen liefert sich ein zwar unbedeutendes Spiel gegen Island mit einem wilden Spielverlauf. Also zwischendurch steht es 3:1, dann 4:1 und bis auf ein 4:3 kommt Island noch ran in der 95. Minute durch Strafstoß von Vigurdsdottir. Und genau in dieser Aktion vorher, ein Ziehen im Strafraum führt zur zweiten gelben Karte von Lund, die sowieso nur die zweite Hälfte gespielt hat. Es wurde schon viel rotiert und jetzt fehlt sie dann im Spiel gegen den Zweiten der Gruppe B im Viertelfinale. Ich glaube ehrlich gesagt, obwohl hier 7 Tore gefallen sind und man ganz, ganz viele Aktionen auch nochmal besprechen könnte, dass das eigentlich so mit das Einschneidendste aus diesem letzten Gruppenspiel von Norwegen ist.
Ja, definitiv. Ich wusste vorher schon nicht so genau, wie ich das tippen sollte. Ich war erst bei einem 3-0 für Norwegen und dachte dann, gut, nee, ich glaube, Island will sich jetzt auch nochmal halbwegs vernünftig aus dem Turnier verabschieden, was sie jetzt auch grundsätzlich getan haben, würde ich sagen. Wobei ich schon auch überrascht war von Norwegens vermeintlicher B11, weil ich in der Dynamik und in dem Drive nach vorne dachte, oha, was passiert hier eigentlich, wenn jetzt unsere ganzen Topstars mal draußen sind und eher die Spielerinnen aus der zweiten Reihe beisammen sind, weil ich das ehrlicherweise schon ein bisschen lebensfroher fand, als dass ich vorher von Norwegen gesehen habe.
Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Ich habe auch dieses ganze Spiel immer unter dem Filter gesehen, durch den Filter hindurch. Könnte das nochmal irgendwas an der Startelf fürs Viertelfinale verändern? Und Gabset, die hat sich wirklich, also die hat fantastisch gespielt, stand zum ersten Mal in der Startelf, trifft zum 1:1, macht das 2:1 und bereitet das 3:1 und das 4:1 vor. Also die hat wirklich ein super Spiel gemacht und die hatte eine Dynamik in ihrem Spiel, genau das Element, das eben Norwegen so oft gefehlt hat. Irgendwie traue ich Gemma Granger nicht zu, dass sie wirklich diesen Switch macht, weil es scheint ja schon so zu sein, dass es eben eine klare Startelf gibt bei Norwegen, aber ich würde mir wünschen, sollte das gegen den Zweiten aus der Gruppe B, wir wissen jetzt gerade noch nicht, wer das ist, das ist das erste Viertelfinale am Mittwoch, am 16.07., aber sollte da irgendwas zu Ungunsten von Norwegen laufen, würde ich die so früh wie möglich reinwerfen, denn die hat wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Ist dir sonst noch jemand hängen geblieben? Man muss dazu sagen, wir haben das Spiel natürlich eher so mit einem Auge verfolgt.
Ja, es war auf jeden Fall schwierig, weil ich Schweiz-Finnland auch mitunter so packend fand in den Phasen, wo weniger los war, dass es schwer ist, sich auf beide Spiele zu konzentrieren. Aber wer mir auch positiv aufgefallen ist, ist Naesand, die ja für Engen heute gespielt hat. Und wo ich auch fand, dass sie einen größeren Drive nach vorne hatte und dass in der Kombination auf der 6 auch super funktioniert hat. Dass generell im Spielaufbau auch mehr Dynamik, die ich eben schon mal angesprochen hatte, drin war. Also das sind so zwei Entscheidungen, über die man durchaus nachdenken könnte, ob man die im Viertelfinale nicht auch einsetzen möchte.
Guter Punkt. Dann ist es natürlich hervorragend, dass Frieda Manum in einer tollen Verfassung ist, also 2 der Tore gemacht. Und Bö Riesa hatte auch wirklich viele, viele gute Aktionen als Vorlagengeberin. Und also insgesamt war einfach ein höheres Tempo in der Entscheidungsfindung bei Norwegen mit dabei, bei dem man sich wirklich fragt, okay, woran liegt denn das, dass wir das in den bisherigen 2 Spielen nicht gesehen haben? Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, es spricht jetzt auch nicht wahnsinnig für Norwegen, dass man trotz 4:1 und Island ist eigentlich offensiv auf Jonsdottir hier beschränkt, dass man es dann trotzdem noch hinkriegt, sich noch zwei Gegentore zu fangen und eben diese gelb-rote Karte, die wirklich einfach wahnsinnig ärgerlich ist aus norwegischer Sicht. Aber wie würdest du die Chancen Norwegens einschätzen? Jetzt haben sie es ja immerhin bis ins Viertelfinale geschafft.
Also nach dem 4:1 und danach gab es glaube ich auch eine sehr gute Chance zum 5:1, habe ich gedacht, boah, da scheint ja jetzt wirklich der Turnierbefreiungsschlag schlechthin von Norwegen zu sein. Mhm. Wie der Weg ist und mit welcher Elf, kann man ja noch diskutieren, aber auf jeden Fall hat man einen deutlichen Schritt nach vorne gesehen. Dass sie sich dann diese Tore noch fangen, kann man ehrlicherweise auch so ein bisschen so einer Leichtsinnigkeit und Fahrlässigkeit, die sich dann mit der Sicherheit, die sie jetzt ja auch in diesem Spiel hatten, vielleicht ganz gut erklären. Und grundsätzlich sollte Granger wirklich auch den Mut haben, an ihrer Elf was zu ändern, könnte ich mir schon vorstellen, dass es für Norwegen dann auch tatsächlich Richtung Halbfinale gehen könnte.
Also da steht auf jeden Fall die Tür offen, ist ja klar. Ab jetzt sind es wenige Aktionen, die über Wohl und Wehe entscheiden, aber man ist jetzt in dem Turnierbaum gelandet mit dem ersten der Gruppe C, das heißt Schweden oder Deutschland, und dem zweiten der Gruppe D. Das könnten die möglichen Halbfinalteilnehmer sein. Also das ist schon hochinteressant. Und wer weiß, wie diese wenigen Spielminuten, die es jetzt noch gibt für Norwegen, egal wie weit sie kommen, wie sehr das Narrativ nochmal verändern wird und ob wir dann vielleicht irgendwann vergessen haben, dass sie eigentlich nicht so überzeugend gespielt haben, die ersten beiden Gruppenspiele. Passiert ja auch manchmal bei solchen Turnieren.
Und man kann sich ja durchaus noch steigern. Und das Zweite, was ich gerne noch ergänzen würde, ist, bis auf Spanien, die natürlich jetzt aber auch von den Gegnern her eher die Schwächeren hatten, fand ich jetzt auch noch keine Mannschaft so durchweg überzeugend. England hat gepatzt, Frankreich hat gepatzt, Deutschland war jetzt auch eher so, hat hier und da Schwächen durchblicken lassen. Insofern könnte es auch sein, dass für Norwegen jetzt tatsächlich die Gunst der Stunde geschlagen hat.
Ja, gut, ich meine, bei Frankreich muss man sagen, die haben halt quasi mit der Zweitelf gespielt. Also deswegen weiß ich nicht, wie sehr ich da das Wales-Spiel so wirklich bewerten würde. Haben ja so viel rotiert in der Startelf und dann noch weitere neue Spielerinnen reingeworfen. Also bei denen haben jetzt 21 Spielerinnen haben jetzt schon Spielminuten gesammelt aus dem 23er Kader. Deswegen das zweite Spiel nehmen wir da raus. Ja, aber das ist ja sowieso das Ding bei einem Turnier. Das ist bei Turnieren generell so, aber bei so einem 16er Turnier, wo du wirklich nur drei Spiele hast, inklusive Finale, um den Sieger zu bestimmen. Da muss man sich auch ein bisschen davon lösen, das vom Ergebnis her zu analysieren, weil jetzt können es quasi, es kann eine Schiedsrichterinnen-Fehlentscheidung sein, die da entscheidet. Es kann ein unglückliches Ping-Pong-Tor sein, was entscheidet. Also das ist jetzt, ja, wir sind einfach in der spannenden Phase jetzt, in der ist jetzt Norwegen und immerhin hat man es geschafft, auch mit positiven Dingen aus diesem Island-Spiel rauszukommen. Ich denke, das war die wesentliche Mission. Und Island wiederum hat es wenigstens noch geschafft, Tore zu erzielen und am Ende waren sogar drei zwischendurch, als es dann 1:4 stand und du hast ja dann diese Chance zum 1:5 angesprochen, das war Frida Manum, die da aus der Drehung aus 15 Metern nochmal knapp drüber geschossen hat, da dachte ich mir schon, oh, jetzt wird es ein unwürdiger Abschied für Island, die ja auch einfach ein unglückliches Turnier hatten mit der Erkrankung von Vigos dort hier im ersten Spiel, die ganz offensichtlich eine Rolle gespielt hat, dann wurde man da auch von Finnland überrascht. Die weiteren Gegnerinnen von Finnland, die hatten dann gesehen, was auf sie zukommt, weil Island quasi das Versuchskaninchen war. Aber ich hatte den Eindruck, auch nach den Bildern nach Abpfiff, es war ein versöhnliches Ende von Island in einem natürlich trotzdem enttäuschenden Turnier mit 0 Punkten in der Gruppe. Aber was sind so deine Gedanken zu Island?
Ähnliche, also als sie dann auch in Führung gingen, dachte ich, okay, schön, vielleicht bekommen sie jetzt auch eine richtig gute Versöhnung mit diesem Turnier. Fand es dann auch für Jonsson natürlich schön, dass sie sich für ihre Leistung auch in den ersten beiden Spielen, wo sie ja eindeutig Leistungsträgerin war, auch verdient machen konnte oder belohnen konnte. Dann dachte ich auch, boah, jetzt wird's aber richtig bitter. Und ich finde es jetzt auch einen persönlichen Abschluss, so wirkt es ehrlicherweise auch nach Abpfiff mit den zwei Toren, die dann hinten raus noch schießen konnte. Natürlich entspricht das, glaube ich, nicht den Ansprüchen. Man hat ja schon auch eher mit der K.O.-Runde geliebäugelt in dieser ja doch schwächsten Gruppe eigentlich. Das ist jetzt so gekommen, es hatte verschiedene Bedingungen, die du gerade schon angesprochen hast. Aber so können sie, glaube ich, erhobenen Hauptes gehen und sich auf das nächste Turnier hoffentlich wieder vorbereiten. In der Hoffnung, dass sie dann ein bisschen Glück einfach haben, um dann vielleicht mal wieder Richtung K.O.-Runde schielen zu können.
Und ein Gegengewicht zu Jons dort hier. Da sollte man sich drum kümmern. Das war schon sehr, sehr auffällig, auch in diesem Spiel. Letzte Frage, Chantal. Wenn du jetzt den Spaßfaktor dieser Gruppe vergeben musstest, von 0, gar nicht spaßig, bis 10, so viel Spaß wie eine richtig gute Party. Wie viele Punkte bekommt Gruppe A von dir?
schon eine gut gemeinte, ja, 6,5 bis 7. Also okay. Sie hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Insbesondere das grande Finale heute war echt gespickt mit allem, was man sich so wünscht. Und auch die zweiten Spiele, also da waren viele Szenen dabei. Wir hatten Elfmeterentscheidungen, wir hatten gelb-rote Karten. Insofern muss ich sagen, Gruppe A hat echt überzeugt und überrascht.
Ich würde sogar noch einen drauflegen. Ich gebe eine 8, weil auch die Spielverläufe an allen Spieltagen interessant waren. Schweiz führt, verliert dann das Spiel doch noch. Finnland holt einen Außenseiter-Sieg gegen Island. Also schon der erste Spieltag hat geknallt. Am zweiten Spieltag, Finnland spielt so gut gegen Norwegen und Norwegen wird auf einmal zum Villain in dieser Gruppe, weil sie schon wieder sich irgendwie durchmogeln. Island spielt eigentlich auch gut gegen die Schweiz und verliert dann aber dennoch irgendwie verdient hinten raus, weil die Schweiz das wirklich zieht. Plus eben die Stimmung, die man dazu hat. Also ich muss sagen, dafür, dass man ja aus sportlicher Sicht vielleicht nicht ganz zu Unrecht diese Gruppe ein bisschen belächelt hat, vor allem im Vergleich natürlich mit Gruppe D, war jeder einzelne Spieltag in sich mit tollen Geschichten gespickt und zeigt, naja, es ist erstmal wichtig, dass so eine Gruppe in sich selbst eng beieinander ist, dass du nicht so ein Gruppe B-Szenario hast, ja, wo eben ein Team so deutlich dominiert. Also ich gebe 8 von 10. Mir hat's gut,
ich glaube, ich lege mich auch auf 7 jetzt fest, weil ich habe noch einen Faktor vergessen. Ich fand die Stimmung in den Stadien tatsächlich auch überraschend gut, weil es natürlich nur vom Fernseher und nicht vor Ort. Aber ich war schon etwas skeptisch, ob der kleinen Stadien in Thun und Sion und so mit der Kulisse und dass es doch alles sehr eng zusammen war, muss ich sagen, haben auch echt Island und Finnland, die Fans, die sie mitgebracht haben, echt gut Stimmung gemacht. Und es hat sich sehr heimelig und mitreißend angefühlt, auch auf dem Sofa.
Aber wirklich. Und da können wir uns jetzt dann auf die Viertelfinalspiele echt freuen. Chantal, vielen, vielen herzlichen Dank. Große Freude gemacht mit dir, diesen für uns emotionalen Abend. Die Hörerinnen und Hörer hören es jetzt ein bisschen später. Die sind schon total abgebrüht. Aber war schön, das mit dir quasi live zu verfolgen und jetzt dann direkt zu besprechen. Danke dir.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
In der Gruppe B. Da war es ganz schön interessant. Die beiden Spiele Spanien gegen Italien und auch Portugal gegen Belgien, die hatten einiges an Wendungen zu bieten. Und ich bin froh, dass ich darüber jetzt sprechen kann mit Tamara Keller. Tamara, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du, Tamara, ich habe ein bisschen Kritik bekommen. Bei YouTube hat der liebe Chris geschrieben, ich würde Spanien zu stark sehen, weil ich immer gesagt habe, man möchte Spanien aus dem Weg gehen. Jetzt haben wir ja ein Spiel gesehen gegen Italien, bei dem Italien ja wirklich einiges an Chancen hatte. Und Spanien ist jetzt dann Gegner der Schweiz am Freitagabend im Viertelfinale. Wie siehst du denn Spanien?
Es ist lustig, ich habe gelacht, weil ich sehe Spanien schon auch als großen EM-Titelfavoritinnen gerade. Muss aber schon auch, also ich verstehe, woher Chris' Kritik kommt eventuell. Ich finde, das hat Italien heute sehr gut gemacht, beziehungsweise Belgien hat es so ein bisschen vorgemacht, dass Spanien irgendwie geht immer sehr unkonzentriert, meiner Meinung nach, ins Spiel rein. Also diese Stärke, die sie haben und so, die ist klar und dessen sind sie sich auch bewusst. Und ich glaube, ich habe auch schon gegen Belgien ein komplett anderes Spiel gegen Spanien erwartet und war sehr überrascht darüber, wie gut die Belgierinnen doch dagegen gehalten haben und eben ab Minute 1 da Vollgas gegeben haben. Und ich finde, das hat Italien heute genau gleich gemacht. Italien ist da sehr mutig reingegangen und so. Und das finde ich gut, dass die anderen Teams sich da nicht so wie wir beide jetzt so sagen, ja, Spanien ist so ein starkes Team, aka ich mache mir in die Hose. Und ich empfinde das gerade als eine große Schwäche von Spanien tatsächlich, dass sie irgendwie am Anfang nicht so ihre Spieldominanz ausspielen und es ihnen oft zum Verhängnis gerade wird. Also so empfinde ich, dass sie jetzt in beiden Spielen das 1:0 gefangen haben. Und dann hinten raus werden sie halt immer dominanter in ihrem Spiel. Ich finde, heute hat man es nicht so stark gesehen wie gegen Belgien. Belgien ist halt total eingebrochen gegen Spanien. Gegen Ende hin. Ich habe es mir aber so aufgeschrieben, eventuell eben Dominanz hinten raus, Spanien. Und in der Statistik zeigt sich ja dann schon sehr deutlich durch den Ballbesitz einfach von Spanien. Da dominieren sie halt das Spiel wieder. Aber warum sie immer in den ersten 10 bis 20 Minuten eher so hinten vor sind oder so, ich weiß nicht, also ich frage mich echt, was das auch so ein bisschen ist, weil irgendwo durch ist das Potenzial ja da. Und heute war auch einfach die Defensive nicht so gut in den ersten 20 Minuten aufgestellt. Ja, genau. Mhm. Also ich sehe die Stärke Spaniens. Ich meine, wir reden ja heute auch schon so ein bisschen, wie vielleicht die nächsten Spiele werden. Ich glaube nicht, dass die Schweiz so schwer für Spanien wird, aber wenn die Schweiz so spielt wie die letzten 20 Minuten Island, kann die auch gegen Spanien ein Tor schießen. Und wenn man dann halt die ersten 20 Minuten da schlau nutzt, leider spielt die Schweiz oft die ersten 20 Minuten auch nicht das beste Spiel. Aber mal gucken, was das dann so wird.
Sehr gut. Also wir merken uns, klar, die ersten 20 Minuten, die können gegen Spanien wichtig werden. Und ich sehe natürlich auch schon, was Chris sagt und was auch du sagst. Und es ist ja ein einfacher Fakt, haben wir ja auch in der Vorschau besprochen. Spanien ist nicht mehr so defensiv stark, wie es schon mal war. Man hat jetzt eben eine ganze Reihe schon von Spielen, in denen man mindestens ein Gegentor kassiert hat. Was mich aber dann halt doch noch mehr überzeugt, ist halt die Möglichkeiten, die Spanien dann in der Offensive hat. Und ich habe halt bisher noch kein einziges Spiel gesehen. Und da war ja jetzt dieses Italien-Spiel, wenn man so will, der größte Prüfstein, weil Italien ein tolles Spiel gemacht hat und auch wirklich alles reingeworfen hat und von Beginn an auf Sieg gespielt hat in dieser Partie. Und dennoch schafft es Spanien, solche Spiele zu beruhigen und ihren Stil durchzuziehen. Das, was du ja auch sagst, mit im Verlauf des Spiels wird es immer besser. Und in der Partie jetzt noch kann man natürlich auch über die 6 Wechsel sprechen in der Startelf, ob das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass man eben nicht ganz so gut stand in der Anfangsphase. Und hinten raus fand ich, war es aber dann wieder das typische Spanien. Sie machen ihre Tore, sie spielen sich rund um den Strafraum fest. Und das ist eben eine Qualität, die man bei dem Turnier jetzt vielleicht nur von Frankreich gesehen hat, weil da kannst du das zweite Spiel von Frankreich nicht zählen lassen, weil sie quasi mit einer komplett anderen Startelf gespielt haben. Deswegen, also daher kommt eben meine Begeisterung für Spanien, beziehungsweise eben der Respekt vor Spanien, dass ich eben sage, man möchte diesem Turnierzweig, in dem Spanien ist, eigentlich aus dem Weg gehen.
Ich finde halt, also was man auch bei dem Spiel jetzt eindeutig sagen muss, was sind das bitte für zwei krasse Distanztore, die da zuerst fallen? Also das war fast beides außerhalb des 16ers, beides Mal, glaube ich. Und also ich bin ein bisschen sauer auf González, dass sie mir das versaut hat, dass man sagen kann, oh mein Gott, was für ein Distanztore-Spiel. Und ich glaube, das ist halt wirklich das, was die Stärke Spaniens ausmacht, wie krass sie diese Tore herausspielen und wie krass, also so, wie krass konsequent das dann am Ende umgesetzt wird und wie krass konsequent das Tor dann auch getroffen wird. Und eben, ich finde, diese Qualität spricht auch für sich, aus dieser Distanz so treffsicher zu treffen oder ja, so konsequent das umzusetzen. Und das sehe ich halt nicht so bei den anderen Teams. Und ich glaube, das ist das, was halt so vorm Tor, wie Spanien da agiert. Und deshalb schadet es denen auch nicht so, wenn sie mal die ersten 20 Minuten oder so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal low machen, weil sie einfach so konsequent dann am Ende vorm Tor sind. Und dieser Stärke sind sie sich eben auch sehr bewusst, dass sie klar sind oder dass sie sich vielleicht auch selbstbewusst sagen können, ja, okay, drehen wir halt eh und machen wir eh noch. Und auch wie alle Tore halt eben herausgespielt sind und ja, auch die brillante Flanke von Puteas jetzt am Ende noch vom Spiel. Ja, das muss man halt erst können und das ist im Vergleich zum Beispiel zu den Flanken vom deutschen Team schon auch eine ganz andere Liga.
Ja, aber jetzt wollen wir nicht schlecht über Deutschland reden, da beschweren sich dann auch mal wieder einige. Aber ich frage mich auch, wie die Schweiz das angehen wird, weil ich meine, Italien hat hier schon was Interessantes gezeigt. Italien war das erste Team, das Spanien wirklich über längere Phasen mal so für 10 Minuten hoch angelaufen ist. Ist auch gar nicht so einfach aus einer Fünferkette raus. Sie haben es so gemacht, dass sie Ball für zwei Spielerinnen freigelassen haben. Sie haben einfach gegambelt, sie haben gewartet, bis der Ball auf einem Flügel war und dann haben sie mit allen vier vorne draufgeschoben und alle anderen sind nachgerückt. Und das hat eigentlich auch wirklich ganz gut funktioniert. Und jetzt bin ich bei der Schweiz komplett hin und her gerissen. Vor dem Turnier hätte ich dir gesagt, ja gut, nie im Leben werden die auch nur irgendwie hochpressen. Die stehen im 5-3-2 ganz tief, Pia Sundhage-Ball. Aber jetzt habe ich ja gesehen, das EM-Schweiz ist ein anderes Schweiz, als wir es bisher gesehen haben. Es war alles ein großer Houdini-Trick, wie die Schweiz vor dem Turnier gespielt hat. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil in einem 5-3-2 ist es eigentlich noch schwieriger, draufzuschieben, weil du noch mehr Raum freigibst, außer sie machen es irgendwie, Benet könnte zum Beispiel so ein bisschen pendeln zwischen 5er- und 4er-Kette. Und Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Mittel, das du gegen Spanien brauchst, um eben auch Entlastung zu haben. Und das hat Italien wirklich gut gemacht. Also Italien war ja wirklich nah dran, hier einen Punkt mitzunehmen.
Ich glaube, bei der Schweiz kann man jetzt auch gut sagen, die haben halt die Spielerinnen, die die Schwäche der spanischen Defensiv-, also die Offensivspielerinnen, die die Schwäche der Defensivspielerinnen, der Spanierinnen eben sehr gut ausnutzen können und die eben auch diese Schnelligkeit da vorne reinbringen, wo du Spanien eben schon eins reinwürgen kannst, wie die Italienerinnen heute eben sehr gut gezeigt haben. Und auch dadurch, dass sie es immer wieder versucht haben. Und ich nehme an, dass die Schweiz schon auch mit einem ähnlichen Selbstbewusstsein da reingehen wird, gerade aus dem Spiel, das sie jetzt gerade hatten. Das war einfach auch sehr knapp am Ende jetzt. Und auch eben mit diesem Selbstbewusstsein, die Gastgeberin zu sein, diese vielen Fans im Stadion im Rücken zu haben, ich finde, das macht einfach auch einen Unterschied. Und da will man auch, also ich hoffe wirklich so an sich, wenn ich das Spiel von draußen als Expertin betrachte, bin ich so, ja, keine, die Schweiz keine Chance trotzdem. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie komplett anders in dieses Spiel reingehen werden mit dem Selbstbewusstsein, oh, wir haben da auf jeden Fall definitiv eine Chance. Und ja, der Fußball ist ja eh immer so, es ist alles möglich am Ende. Ich will die letzten 20 Minuten gegen Island von der Schweiz noch öfters sehen. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Da war ich richtiger Fan. Hm. Das hat mir auch gestern tatsächlich einen Tick trotzdem auch gefehlt. Und ja, natürlich hat man gestern auch gesehen, also das ist halt der krasse Unterschied zwischen Schweiz und Spanien, was am Ende halt auch den Unterschied machen kann. Die Chancenverwertung, die Schweiz hat es gestern einfach nicht gemacht und das ist ihnen beinahe krass zum Verhängnis geworden und wäre ja dann noch krasser gewesen, wäre es dann durch einen Elfmeter entschieden worden. Mhm. Und da muss die Schweiz dringend nacharbeiten, weil Spanien macht halt eben diese Verwertung, sobald sie diese Möglichkeit haben. Und ich finde, das hat man heute wieder so krass gesehen. Und da bin ich auch so beeindruckt davon, wie stark die einfach in ihrer Chancenverwertung sind und wie sie die Dinger dann da machen.
Zumindest, wenn es drauf ankommt. Also insgesamt ist es ja so, dass Spanien immer so viele Schüsse hat, dass es dann in der Quote der Tore gar nicht mehr so gut ist. Aber halt im Grunde die erste Chance, die man hat, nämlich direkt nach dem 0:1, ja, das ist halt dann einfach eben Atenea zieht nach innen, Ablage. Und dann fällt das 1:1. Aber kann es vielleicht sein, Tamara, dass man vielleicht eher auch Italien aus dem Weg gehen wollen würde? Die spielen jetzt ja gegen Norwegen ihr Viertelfinale am Mittwoch schon. Und die haben wir jetzt ja indirekt schon die ganze Zeit gelobt.
Ich glaube, also für die Schweiz wäre vom Kopf her, glaube ich, Italien einfach besser gewesen. Deshalb ist es so, also ich glaube, es ist so ein Kopfding, dass es einfach schwierig ist, gegen jemanden, der halt echt so krass ist wie Spanien, direkt zu spielen. Was ich noch kurz hervorheben wollte, ist auch, dass sich die Spanierinnen trotzdem auch sehr gut auf Italien vorbereitet haben. Also man hat voll gesehen, dass sie die italienische, dass sie auch versucht haben, so diese italienische Freistoßstärke auszuhebeln, indem sie die Italienerin krass ins Abseits gelaufen haben bei jeder Freistoßchance. Und das eine Mal hat man es ja wirklich super krass gesehen, wo wirklich eine Linie an Italienerinnen im Abseits stand. Das fand ich schon auch noch spannend. Also da sieht man schon auch, dass die Vorbereitung da gut da ist. Italien gegen Norwegen, ja, wird ja auf jeden Fall interessant. Auch weil Norwegen ja schon auch ein bisschen, sagen wir mal, durch Glück Gruppenerster auch oder halt auch nicht nur durch Leistung Gruppenerster geworden ist. Deshalb stelle ich mir da schon auch ein sehr spannendes Duell vor und eigentlich auch Italienerinnen, die Norwegerinnen eher dominieren könnten.
Ja. Was gefällt dir denn an Italien? Sie haben ja jetzt auch ein bisschen anders gespielt gegen Spanien. Ich bin gespannt, wie es jetzt dann gegen Norwegen werden wird. Aber es ist so ein, also es gibt so viele Dinge, die man zu vielen Spielerinnen sagen könnte, habe ich den Eindruck. Italien hat einfach einen hochinteressanten Kader.
Ja, ich finde eigentlich auch spannend, wie sie die Torchancen herausgespielt haben und wie quasi so das Passspiel in die Mitte dann so ablief oder in den Sturm vorne reinlief. Das ist doch schon sehr genau und sehr präzise und das gefällt mir eigentlich dann, wenn ich da so zuschaue.
Mhm. Ich finde, defensiv hatten sie gegen Spanien jetzt das Problem, dass ihnen manchmal der Zugriff gefehlt hat, obwohl sie in Überzahl waren. Also das war ein bisschen grotesk. Spanien hat immer wieder über die Flügel gespielt, vor allem in der Anfangsphase. Je mehr sie dann durchs Zentrum kamen, desto gefährlicher wurde Spanien. Aber am Anfang war es eben viel auf den Flügeln und da standen die immer 2-3, manchmal sogar 2-4 oder 3-4, aber auf jeden Fall immer in Unterzahl. Und trotzdem hat sich Spanien von den Flügeln aus kommend dann die ersten Chancen und auch das erste Tor erspielt. Das ist so zum einen öfter so, dass bei Fünferketten und wenn davor dann eng davor eine weitere Kette steht, dann sind sich manchmal Spielerinnen uneinig, wer übernimmt jetzt die dribbelnde Spielerin, also rückt jemand aus der Fünferkette raus oder lässt sich jemand aus der Sechserkette, nenne ich es jetzt mal, fallen. So war es bei beiden Toren von Atenea, muss man sagen. Und dann hat es mich eben auch gewundert, dass Italien es da nicht geschafft hat, nochmal eine körperliche Komponente mit reinzubekommen. Das hätte ich eigentlich erwartet und man war auch immer mal wieder so in der Situation, wo man in Überzahl mal draufgehen hätte können auf den Ball. Ich bin sehr gespannt, wie das gegen Norwegen sein wird, denn eigentlich hat mir Italien in der Hinsicht auch bisher im Turnier gefallen. Ich finde, dass sie defensiv immer ein gewisses Level erreichen und gar nicht so leicht zu knacken sind.
Voll. Also da wird es auf jeden Fall spannend, wie es noch weitergeht. Ich glaube, was mir noch gefallen hat, auch wie Italien selbst auch den Flügel ein bisschen genutzt hat. Also gerade am Anfang, eben in diesen 20 Minuten, war das schon auch deutlich sichtbar. Und auch wie Russo, wie sie dann von außen kam. Ich glaube, das war auch das, was ich noch sehr gut am italienischen Spiel fand. Und ich habe das Gefühl, eben da kann man auch die Norwegerinnen gut dominieren, weil die mich einfach spielerisch bisher noch nicht so überzeugt haben.
Ja, gut. Ich glaube, die haben niemanden überzeugt. Cantora hat mir da auch gut gefallen bei Italien. Und auch das Timing bei den Pässen hinter die Kette. Das ist auch der Schlüssel gegen Spanien, das haben wir jetzt gesehen. Immer wenn sie Chancen zulassen, dann kommen sie aus solchen Situationen oder aus Standardsituationen. Und das hat Italien wirklich auch gut gemacht. Also da können wir uns drauf freuen. Norwegen gegen Italien am Mittwoch und Spanien gegen die Schweiz am Freitag. Und damit haben jetzt kundige Hörerinnen und Hörer schon herausgehört, für Portugal hat es nicht gereicht. Und das war irgendwie auch schon früh zu sehen im Spiel gegen Belgien. Nicht nur, weil Belgien in der dritten Minute schon in Führung gegangen ist, sondern weil insgesamt Portugal unglaublich wenig gelungen ist. Und auch, es war auch nicht so ganz erklärbar, fand ich, warum Portugal so wenig gelungen ist. Vor allem, weil es dann in der zweiten Hälfte auf einmal doch deutlich besser wurde und es dann eher an Chancenverwertung und an zurückgenommenen Toren und anderen Faktoren lag, dass man da nicht schneller irgendwie den Ausgleich erzielt hat. Wie würdest du denn jetzt auf diese beiden Teams blicken, die sich jetzt ja aus dem Turnier verabschiedet haben?
Also ich finde auf jeden Fall bei beiden Teams war bei dem Spiel der Wille deutlich auch anzusehen, also dass beide Teams auch Bock hatten und ich glaube, das war jetzt auch von den Gruppenspielen her ist es auch der spannendste Spieltag jetzt noch gewesen, soweit ich das weiß. Ich finde es Hut ab vor Belgien, auch vor dieser Leistung. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, man wollte auf dieser Bühne nochmal zeigen, was man so kann und welches Potenzial da ist. Ich war echt auch ein bisschen überrascht von der Leistung gegen Spanien. Die habe ich eben auch live im Stadion gesehen. Und ich finde, da haben sie nahtlos angeknüpft bei diesem Spiel auch. Eben direkt auch wieder mit diesem Vollgas ab der ersten Minute. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe aber jetzt auch bei Portugal gesehen, dass man halt, also man hat auch richtig, also das war ja jetzt so eben so ein Hin und Her mit den aberkannten Toren und da hat man aber auch richtig gesehen, wie pisst Portugal dann war, als dann wirklich das eine Tor für Belgien gezählt hat. Und da hat man dann doch auch gemerkt, welche Emotionen da irgendwie drinnen stecken und wie sehr man doch auch irgendwie wollte versuchen, hier noch was zu reißen oder mit welchem Mindset man da eben auch so reingegangen ist. Eben von der Leistung her hat es nicht ganz so gut gereicht. Wobei ich sagen muss, ich habe mehr auf das andere Spiel geguckt, ja, wie da, auf das. Also ich habe schon versucht, beides zeitgleich zu gucken, aber es ist ja dann schon auch immer schwer. Genau, dementsprechend kann ich auch nicht so viel sagen. Es gab noch diese eine Chance in der ersten Nachspielzeit, wo Portugal alleine vor der Torhüterin war. Das war natürlich krass. Ich meine, die Torhüterin war ja schon fast am 16er. Das ist halt eine Riesenchance, die sie da liegen lassen haben. Das war halt krass. noch. Also da, das sind halt so Momente, die das nochmal entscheiden können oder so irgendwie, auch wenn das jetzt unabhängig von dem anderen Spielergebnis dann eh nicht mehr groß was gebracht hätte, glaube ich.
Na gut, man hat, genau, also ja, sie hätten 6 Tore noch aufholen müssen, ja, gegen Italien, also vielleicht hätte es halt nochmal einen anderen Druck aufgebaut, natürlich. Also Capeta war das, die sowohl vor der Halbzeit als auch nach der Halbzeit sehr gute Chancen vergeben hat.
Ja.
Ich fand Kika Nazareth, es war schön, sie nochmal zu sehen und eben auch so in entscheidender Rolle. Also die hat 44 von 50 Pässen angebracht, 5 Torschussvorlagen, 4 Schüsse hat sie selber gehabt, wurden allerdings alle geblockt. Und ich glaube, das ist aber auch durchaus so ein bisschen beschreibt, so auch teilweise das Problem, das Portugal hatte, denn nämlich mit Pässen hinter die Kette ging eigentlich fast gar nichts. Da gab es diese eine Capeta-Chance, wo eben dann Lichtfüß der Strafraum ausgegangen ist und sie Glück hatte, dass Capeta das nicht genutzt hat, kurz vor der Hälfte. Aber ansonsten waren es eben vor allem Chancen, die eben aus dem Rückraum heraus kreiert wurden und eben von den Spitzen selbst durch lange Pässe eingesetzt, kam eigentlich fast gar nichts. Und ich fand, in der ersten Hälfte hatte das noch viel mit Portugal zu tun, denn da waren die einfach auch vom Passtempo her viel zu langsam und Belgien hat ganz, ganz, ganz gechillt verteidigen können, das muss man wirklich so sagen. Und in der zweiten Hälfte lag das aber meiner Meinung nach daran, dass Belgien da defensiv eben auch, also sowohl Portugal hat einen Schritt nach vorne gemacht, war ein bisschen offensiv mutiger, aber die Belgierinnen, die haben da mitgezogen und Kees hat ganz viele tolle Aktionen gehabt, Kamen hat gefühlt 5 Schüsse im Strafraum geblockt. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viele es am Ende dann waren. Und egal, welche Druckphase Portugal dann hatte, Belgien war immer in der Lage zu kontern, sich Chancen herauszuspielen. Das vermeintliche 2:1 von Toloba war ja wunderbar herausgespielt und so weiter und so fort. Also das muss man wirklich nochmal unterstreichen, finde ich.
Belgien hat sich auch so hochgespielt, also dann nochmal hochgeschaukelt durch die aberkannten Tore, ne? Das eine Tor wurde aberkannt.
Ja, stimmt.
Und dann haben sie nochmal einen draufgelegt und dann gab es halt endlich dieses 2:1. Also so habe ich es noch ein bisschen wahrgenommen.
Ja, definitiv. Und das, obwohl ja, also bei Belgien, die hätten sich auch hängen lassen können. Jasina Blom, wird ja ausgewechselt und das sah leider gar nicht gut aus.
Nee, das sah eher schon nach Kreuzbandriss wieder aus. Ja, also es ist halt im Rasen hängen geblieben, was oft verdächtig ist. Aber ja, man musste mit der Trage
vom Feld. Ja. Und Tessa Wuller hat tolles Spiel gemacht, das Tor gemacht, bereitet das vermeintliche 2:0 mit einem super Pass vor, hat einfach Pech, dass das dann nicht zählt, wegen V-Spiel in der Torentstehung war es ja, glaube ich, dann am Ende. Also Belgien wirklich nochmal mit einem guten Spiel rausgegangen aus dem Turnier. Hat mich ein bisschen damit versöhnt, dass ich mich da so verschätzt habe in der Vorschau. Ich habe ja Belgien so positiv gesehen. Jetzt sieht es tatsächlich gar nicht mehr so schlecht aus. Portugal, muss ich sagen, hat mich eher ein bisschen enttäuscht. Jetzt auch unter dem Strich, wenn ich jetzt mal nicht nur auf dieses eine Spiel blicke. Das ist insgesamt einfach zu wenig gewesen, auch zu wenig Resilienz. Also jeder Mannschaftsteil hat da immer mal wieder Fehler gemacht, inklusive Moraes im Tor.
Ich glaube, die Ansätze sind da eben auch beim 1:1, der genaue Pass in den Lauf. Also da wird Thelma genau in den Lauf gespielt. Das ist schon krass quasi. Sie können einfach nicht dieses Niveau durchgehend halten. Das wackelt halt noch sehr. Also die Ansätze sind da, aber es ist auf jeden Fall noch mehr Luft nach oben. Ja, also wenn man da noch ein bisschen weiterarbeitet, wird es auf jeden Fall in Zukunft besser und wird es dann vielleicht auch mal historisch mit einem Viertelfinale. Aber ich glaube, für dieses Turnier hat es eindeutig noch nicht gereicht. Ja.
War auch nicht die perfekte Gruppe dafür. Teams sehr auf Augenhöhe und Spanien läuft vorne davon mit 14:3 Toren. Das ist auch undankbar. Da musst du dann auch eben mindestens ein Spiel gewinnen, um überhaupt in der Verlosung zu sein. Und das ist eben Portugal nicht gelungen am Ende. Ja. Nur ein Punkt. Tja, das war die Gruppe B. Hat Spaß gemacht, oder? Diese Gruppe, so wie man es sich vorher gedacht hat.
Also auf jeden Fall, ich fand es eine sehr tolle Gruppe und auch spannende Spiele. Viel spannender, als ich es mir teilweise eben erwartet habe. Es war echt so ein bisschen die ein oder andere Überraschung dabei.
Aber wirklich. Und jetzt schauen wir, wie es im Viertelfinale weitergeht. Tamara, vielen lieben Dank dir.
Vielen lieben Dank dir.
In Gruppe C gab es unter anderem das 4:1 von Schweden gegen Deutschland, aber auch ein 3:2 von Polen gegen Dänemark. Wir wollen jetzt darüber sprechen und ich freue mich sehr, dass Alina Ruprecht hier ist. Hallo Alina.
Hallo zusammen.
Schön, dass du die Zeit gehabt hast, noch nach einer anstrengenden und langen Rückreise, denn du warst vor Ort im Stadion und nachdem wir ja gestern in der eigenen Sendung schon sehr viel über die deutsche Perspektive auf dieses Spiel gesprochen haben, würde mich mal interessieren, wie ist denn die schwedische Perspektive auf dieses 4:1?
Ja, die ist jetzt natürlich sehr, sehr positiv. Also natürlich war man optimistisch, dass man gegen Deutschland gewinnen würde. 4:1 hatte jetzt keiner auf dem Zettel, was ich jetzt so gehört habe, war so 1:0, 2:1 für Schweden, dass man das vermutet hatte. Manche waren mutig, hatten mit 3:0 gerechnet. Aber 4:1 habe ich von keinem gehört. Es spricht einfach nur dafür, dass die Mannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg ist und sich da wirklich gut geschlagen hat in der Gruppenphase und die jetzt mit der Krönung Platz 1 abgeschlossen hat.
Welche Bedenken würdest du denn jetzt so im Nachhinein bezüglich der Anfangsphase haben? Denn das deutsche Narrativ ist ja jetzt sehr, dass man sagt, Mensch, Deutschland ist so gut gestartet und dann war es im Grunde auch ein bisschen Pech, dass man diese Gegentore kassiert hat und dann mit der roten Karte ging dieses Spiel eh schon dahin. Wie siehst du es denn? Denn du hast ja immer eher so den schwedischen Blick, sage ich jetzt mal.
Ja, der ist da trotzdem ausgewogen. Ich meine, bei Deutschland hat sich jetzt schon ein bisschen durchs Turnier bis jetzt gezogen, dass sie halt in der ersten Hälfte einfach nicht da waren. Also sie haben ja bis jetzt sind sie immer irgendwie mit 0-0 oder im Rückstand in die Halbzeitpause gegangen. Und das sind natürlich Sachen, dann haben sie es natürlich jetzt gegen Schweden anders hinbekommen, aber dann haben sie das Momentum nicht aufrechterhalten können. Und natürlich war dann die rote Karte extrem ungünstig und hat Schweden nur noch mehr in die Karten gespielt. Aber ich hatte dann schon auch den Eindruck, dass Schweden dann wirklich sich nochmal reingehängt hat und dann da einfach das Momentum auf deren Seite hatte, aber Deutschland hat es einfach nicht geschafft, es zurückzuholen, obwohl wirklich alles an Potenzial da wäre. Man müsste sich einfach nur mal diese hochkarätige Offensive bei Deutschland anschauen, aber wo ich jetzt das Problem primär bei Deutschland gesehen habe, auch aus der schwedischen Perspektive, ganz klar die Abwehr. Mhm. Und das haben die Schweden auch entsprechend erkannt und da entsprechend ihre Nadelstiche dann gesetzt.
Und das ja durchaus in einer unterschiedlichen Besetzung. Also 5-mal wurde gewechselt in der Startelf. Hat dich das überrascht?
Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich fand, es war eine sehr offensive Startaufstellung. Und wenn man jetzt auch mal schaut, dass Schweden jetzt auch in vergangenen Spielen vor der EM schon ein bisschen Probleme in der Offensive hatte, dass es da ganz schön gestockt hat, sei es jetzt die Chancenverwertung oder erstmal sich die Chancen rauszuspielen, fand ich das einen sehr mutigen Ansatz, aber auch einen tollen, der sich dann wirklich perfekt ausgezahlt hat. Es gibt ja einige Spielerinnen in der Startelf bei Schweden, die gerade unverzichtbar sind, die in Topform sind, wenn man jetzt an Kosovo Raslani denkt, Johanna Rytinkanerit. Ja. Es ist natürlich toll, dass Redelina Rolfe wieder mit dabei ist, aber auch eine Philippa Angeldahl, Topform gerade, unverzichtbar. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also was ich auch toll fand, war, dass Hanna Bennison eingewechselt wurde. Die hat dann, das war natürlich dann das Offensivere, statt dass man sie spielen lässt, statt Julia Sigurdi-Olme. Und Dina Hürtek von der Bank natürlich auch immer Top-Joker. Also war eine sehr, sehr gute Aufstellung, hat sich wirklich ausgezahlt.
Weiß man schon, was Fridolina Rolfö jetzt wieder hatte, weil man sie in der Halbzeitpause gesehen hat mit dem Icepack auf dem Knie?
Ich habe dazu noch nichts gehört oder gelesen. In der Mixzone hat sie wohl irgendwie gesagt, sie möchte irgendwie ihre Verletzungen, sei es jetzt die zurückliegende oder die aktuelle, nicht kommentieren im Moment.
Okay, ja gut, dann
warten. Aber es war schon auffällig, dass sie dann relativ schnell runter musste, aber ja, hoffentlich nichts Schlimmes.
Glaubst du denn, dass sich jemand in die Startelf fürs Viertelfinale gegen England gespielt haben könnte?
Yes, und zwar Smille Holmberg.
Ich hab's gewusst.
Draußen. Die Frage gehört, sofort an sie gedacht, was war das denn bitte für ein Spiel von ihr? Erstes Tor fürs Nationalteam. Und gerade das war die Position, wo wir alle vorm Spiel so ganz schön mutig uns gedacht haben. Aber es hat sich auch, das war eine so gute Entscheidung für sie. Sie hat auf Rechtsaußen schon noch ganz schön Konkurrenzkampf mit Hanna Lundqvist. Und da hat sie sich, denke ich, ganz klar durchgesetzt, weil eben es wichtig war, auf den Außenbahn und auf Tempo zu setzen. Das kann man jetzt vielleicht links mit Dionne Anders schon nicht so gut machen. Da fehlt es ein bisschen an Speed, aber dafür ist die so wichtig für die Standards, für die Ecken. Und dann Smille Holmberg außen mit dem Tempo. Das hat sich richtig ausgezahlt und das hat sich auch perfekt ergänzt. Also man hat irgendwie gedacht, die spielt schon ewig mitgefühlt. Klar, in der Anfangsphase, wo du auch gerade meintest, dass Deutschland wirklich auch dominiert hat am Anfang und Schweden so schwach war, das glaube ich lag auch so ein bisschen daran, dass sie in der neuen Konstellation erstmal reinkommen musste, aber das hatte dann wirklich exzellent funktioniert. Das Tor, glaube ich, hatte niemand so geplant und auf dem Zettel, so wie das passiert ist, aber umso schöner, dass es für sie geklappt hat. Und klar, jetzt bei Schweden war auch mehr so der Fokus auf Ellen Wangeheim, so für Rising Star, aber ich denke, es ist ganz klar Smille Holmberg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt öfter in der Startelf stehen wird.
Aber auch schon gegen England. Ich meine, es ginge dann wahrscheinlich gegen Lauren Hemp.
Ja.
Also, ich meine, du warst jetzt gerade auf der Rückreise. Du hast wahrscheinlich nicht so viel von England gegen Wales gesehen. Wir nehmen nach diesem Spiel auf. Ich kann dir sagen, also schlecht in Form ist England jetzt gerade auch nicht.
Ja gut, das Ergebnis klang sehr einseitig.
Ja, so war das Spiel auch. Und also es ging noch mehr über Ella Toon und den anderen Flügel tatsächlich. Das werde ich gleich noch besprechen mit Emily Bitt. Aber ja, ich bin gespannt. Also Smilla Holmberg hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, logischerweise. Aber ob Gerhardsson nicht der Trainer ist, der dann doch eher auf Erfahrung setzt, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Als England das letzte Mal dann gegen Schweden im Wembley Stadium gespielt hat, hat er ja Rosa Kafaji eingewechselt, die ja auch Nachwuchsspielerin ist, die jetzt gerade nicht dabei ist. Und die hat dann das Assist zum 1-1 beigesteuert. Also es kann sich auch auszahlen, auf die Jugend zu setzen, die ja auch relativ befreit aufspielen kann, ohne Druck. Und das ist ja natürlich auch wünschenswert. Und wenn es nicht klappt, dann hat man auch immer noch die entsprechenden Reserven auf der Bank. Da kann man doch Hannah Lundqvist starten lassen zum Beispiel.
Ja, also Holmberg wäre natürlich auch eine tolle Einwechselspielerin, definitiv zum Beispiel. Jetzt war das perfekte Spiel für Schweden, Deutschland hat es aber Schweden jetzt auch wahrlich nicht schwer gemacht. Also wir alle wussten, wie stark der rechte Flügel von Schweden ist, Deutschland offenbar nicht. Zumindest hat man keinen klaren Plan dagegen gesehen. Wie zuversichtlich bist du denn aus schwedischer Sicht, dass man gegen England, auch wenn es mal nicht laufen sollte für Schweden, da ein gutes Spiel hinlegen kann?
Ich glaube, Deutschland hat beide Flügel unterschätzt, wenn man dann auch links Fridolina Rolfe hat. Also wegen England, ja, klar, England hat jetzt sich gegen Frankreich nicht wahnsinnig gut geschlagen, das muss man auch sagen, aber dann ist jetzt Wales auch nicht so der Gradmesser für England. Also England ist irgendwie auch durchwachsen. Klar, die Niederlande haben sie auch ein Exempel statuiert, aber Niederlande sind jetzt auch komplett gegen Frankreich auseinandergefallen. Also es ist halt so ein bisschen die Frage, kam jetzt der große Test für England während der EM schon? Und sie sind ja, kommen ja auch immer wieder in Straucheln, wenn sie gegen so schnelle Teams wie jetzt zum Beispiel Frankreich spielen. Und dann hast du jetzt eben gerade schon die Stärken von Schweden auf dem Flügel hervorgehoben, wo natürlich auch extrem viel Tempo ist, viele Umschaltmomente. Da wird es auch viele Zweikämpfe geben. Das, denke ich, wird auch schon ein sehr, sehr physisches Spiel. Ich sehe da Chancen auf beiden Seiten, wo Schweden jetzt wirklich einfach schauen muss. Und das war auch ein bisschen das, was bei Deutschland schon wieder, was man wirklich Schweden ankreiden könnte. Das hätte auch noch viel höher ausgehen können für Schweden, was da teilweise in der Defensive bei Deutschland zusammengespielt wurde, wenn dann Berger einen Fehlpass geschlagen hat oder die Schwedinnen kurz vor dem deutschen Strafraum den Ball erobert hatten. Also da hätten noch einige Tore reingehen können von Aslani oder von Rüttinkaneryd zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen das, was vor der EM schwierig war bei Schweden, die Chancenverwertung. Wenn sie sich, also sie haben sich zur EM hin immer mehr rausgespielt, aber es gingen dann halt nicht so viele Tore rein. Und jetzt müssen wir das Momentum ausnutzen, dass Dina Blackstenius jetzt bis jetzt während diesem Turnier noch nicht im Abseits war. Das ist wirklich cool. Wir zählen mit. Und also Schweden muss wirklich an der Chancenverwertung arbeiten, das weiterhin aufrechterhalten. Das sah bis jetzt ganz gut aus, kann aber immer noch besser werden. Und ich glaube auch gerade gegen England wird man nicht so viele Chancen bekommen. Und wenn man eine Chance hat, dann muss man die nutzen. Und das müssen sie wirklich sich jetzt einprägen, die Chancen auch schön rausspielen. Ich finde dadurch, dass sie jetzt auch, was Schweden wirklich jetzt geändert hat bei der EM, sie gehen viel mehr durchs Zentrum. Ja. Klar, diese beiden Flügel mit Rüttinkaneryd oder Rolfe sind natürlich berüchtigt. Und dann geht auch immer viel über die Flügel bei Schweden. Aber dadurch, dass jetzt Filippa Angeldal im Moment so gut ist und auch Kosovo Raslani geht viel mehr übers Zentrum. Und da sind sie jetzt auch viel breiter aufgestellt in ihrem Spiel. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie das weiterhin mitnehmen, dass sie weiterhin auf Hurtig und Blackstenius zählen können und wirklich einfach die Chancen verwerten und dass sie die Chancen nutzen, hinten nichts anbrennen lassen. Und dann, denke ich, stehen sie sehr, sehr gut da gegen England.
Wie hoch sind deiner Meinung nach die Chancen, dass mal eine Viererkette aufläuft, die wir schon mal gesehen haben? Also was wäre denn jetzt deiner Meinung nach die Bestbesetzung für die Viererkette, die ja jetzt in jedem Gruppenspiel aus unterschiedlichen Gründen eine andere war?
Ja, aber es sind ja auch viele Spielerinnen angeschlagen gewesen, genau, oder verletzt, Magdalena Eriksson zum Beispiel. Aber ich würde sagen, die optimale Viererkette, das wird die von gestern gewesen sein. Tatsächlich, ich würde ins Risiko gehen und Holmberg starten. Und wenn das nicht klappt, dann hat man immer noch Lundqvist auf der Bank. Oder wenn jetzt, keine Ahnung, links außen, wenn man jetzt sagt, okay, Jonna Andersson, da fehlt es dann doch ein bisschen an Speed, um dann gegen England mitzuhalten, dann kann man noch immer noch Amanda Nildeen einwechseln, die war jetzt auch zuletzt angeschlagen. Der hätte ich mir vorstellen können, die hätte eventuell auch gegen Deutschland starten können, wenn es fitnessmäßig gereicht hätte, so vom Gesundheitszustand her, das weiß man nicht. Aber man hat Alternativen, auf die man zurückgreifen kann. kann. Und wenn man es defensiv noch absichern möchte, dann kann man immer noch Jelisic auf die Olme einwechseln. Also das passt dann schon. Aber die Startelf, nicht die Startelf, die Abwehrreihe gestern, die war top.
Mhm. Und so kommt man eben mit der Bilanz von 8:1 Toren und 3 Siegen aus 3 Spielen als Gruppenerster aus dieser Gruppe raus. Du warst vor Ort in Zürich. Wie war es denn im Stadion?
Aus schwedischer Sicht sehr, sehr schön. Also ich musste auch mal kurz Shoutout an die Soft Hooligans geben, die Fangruppe von Schweden. Diese gelb-blaue Wand hinterm Tor, das ist schon extrem beeindruckend, das dann auf den Fotos hinterher zu sehen, was man da abgerissen hat. Also ich meine, allgemein die Fankultur jetzt bei der EM ist auf ein ganz neues Level gekommen. Jetzt, wenn man jetzt es mit England vergleichen würde, es gibt jetzt vor jedem Spiel, dass jedes Team macht irgendwelche Fanwalks und kommen da alle in großen Gruppen zusammen, connecten sich viel mehr untereinander, dass viel mehr Fans, Zusammenhalt unter den Fans im Moment, das hat sich auch ganz neu entwickelt und dass viel mehr Support, viel, viel bessere Stimmung in den Stadien und da dann einfach auch ein Teil davon zu sein, wie jetzt eben bei Schweden mit den Soft Hooligans, das ist schon sehr, sehr schön, sehr beeindruckend, dass da gehen so viele Emotionen mit einem mit, aber die Fans untereinander alle super happy, alle total friedlich zueinander. Wir hatten auch gestern in Deutschland Fans, die zu uns gekommen sind, die Merchandise von der Fangruppe kaufen wollten, weil sie den so cool fanden oder die halt und zwar uns da oft ansprechen und dann da einfach auch ein ganz toller Austausch stattfindet und die Stimmung bei den Spielen ist wirklich so gut, das ist so entspannt, es macht so viel Spaß und es reißt einfach einen total mit. Und wenn man dann einfach auch weiß als Fan, man leistet einen großen Beitrag zu der Leistung, die das Team auf dem Platz abrufen kann, das eigene Team, dann ist es umso schöner, wenn man jetzt auch hört, wie die Spielerinnen sich in den Medien über den Support äußern. Ich glaube auch schon, dass wir bei Schweden, dass wir vielleicht so ein bisschen dazu beitragen können, dass das Team nochmal 5% extra drauflegen kann.
Ich bin wirklich total gespannt auf dieses Viertelfinale gegen England. Das ist
auch.
Das ist ein bombastisches Spiel. Ich meine, wir alle wussten, dass es ab dem Viertelfinale so richtig knallen wird bei diesem 16er Turnier. Aber da kann man sich wirklich ohne jeden Rückhalt einfach nur drauf freuen auf dieses Spiel, sportlich und aber auch was neben dem Platz angeht. Also vielleicht noch der eine Hinweis. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Fanvox bei ganz vielen Nationen. Bei dieser EM. Wir haben auch gemeinsame Fanvox gesehen, zumindest manchmal Gruppen von den gegnerischen Fans in Anführungszeichen mitgelaufen. Und das geht halt auch im Fußball der Frauen. Und ich habe komischerweise noch gar keine Berichte gehört, dass englische Fans sich zum Beispiel daneben benommen und irgendwie in irgendeiner Innenstadt ein Café auseinandergenommen hätten, volltrunken. Das ist doch ganz interessant, dass das gar nicht zum Fußball dazugehören muss, wenn man ein internationales Turnier hat.
Das ist sehr, sehr schön zu erleben, ja.
Aber wirklich, wie ist denn dein Blick auf die deutsche Leistung gegen Schweden und jetzt ja auch gerade vor dem Hintergrund, dass man mit Frankreich jetzt ja auch seinen Viertelfinalgegner hat?
Ja, also mit der Defensive gegen Frankreich, da muss sich noch einiges verbessern. Also man sieht ja jetzt auch, wie schnell die Niederlande auseinandergenommen wurden, eben weil sie so große Löcher in ihrer Defensive hatten. Ich muss kurz einen Freund von mir zitieren, der ist vor Ort, der covert das Ganze gerade als Journalist, der hat mir geschrieben, sinngemäß auf Englisch, wenn die Niederländer in ihren Dämmen so viele Löcher hätten wie in dieser Abwehr, dann wäre das ganze Land unter Wasser. Das klingt brutal, aber muss dann wohl auch irgendwie so seine Berechtigung haben, sowas dann zu sagen. Also ja, Frankreich hat sie wirklich gut ausgespielt und das kann auch Deutschland vor große, große Probleme stellen, wenn man an diese torgefährliche Offensive denkt, die da mit so viel Tempo daherkommt, die auf diese Konter lauert und die einem wirklich keinen Fehler irgendwie verzeiht. Also Deutschland muss da wirklich switched on von der ersten Minute sein, defensiv stabilst wie möglich stehen, einen ganz klaren Plan haben, sich nicht von dem abbringen lassen und einfach auch kleinere Fehler vermeiden. Also gegen Frankreich muss man, glaube ich, wirklich fast fehlerfrei aufspielen. Das geht natürlich de facto eigentlich gar nicht, aber gegen Frankreich muss eine ganz, ganz andere Leistung her.
Das war schon relativ ernüchternd gegen Schweden, aber das haben wir ja nochmal in der eigenen Sendung thematisiert, da will ich jetzt nicht nochmal länger in offenen Wunden bohren, die Diskussionen dazu sind auch heiß, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen. Hast du denn im Stadion dann auch irgendwas von dem anderen Spiel mitbekommen, von Polen gegen Dänemark?
Verletzungssorgen und dass Polen gewonnen hatte, haben wir dann hinterher gesehen, dann kam natürlich kurz Dänemark-Schmähgesänge, nein, Spaß. alles gut, nordische Konkurrenz. Nein, ich habe nur den Spielstand gesehen, habe mich gewundert und mir dann gedacht, dass das eigentlich ein extrem desaströses Turnier war für Dänemark. Kein einziger Sieg, weit unter den Leistungen geblieben. Also da haben die schon wesentlich bessere Spiele gehabt, auch in der Nations League, als sie Deutschland damals wirklich dann auch einmal besiegt haben und dann doch da wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Und das hat dann irgendwie nicht zusammengepasst und dass das Team schon ganz schön erschatten von sich selbst ist im Moment. Mhm. Und es dann auch sicherlich gut ist, wenn dann da neue Impulse von einem neuen Trainer kommen und ab sofort. Aber wenn für Polen umso schöner den ersten EM-Sieg, das erste EM-Tor. Und das bedeutet dem Team ja auch unglaublich viel. Also Freude auf der einen Seite und ja, große, große Frustration wahrscheinlich auf der anderen.
Ja, also das kann ich bestätigen. Ich habe ja das Spiel logischerweise auch über die volle Zeit gesehen. Dänemark hat wirklich eine schlechte erste Hälfte vor allem gespielt. Am Ende kamen sie sogar noch dann zu Chancen und Thomsen hatte auch die erste Chance im kompletten Spiel. Da hätte Dänemark auch durchaus in Führung gehen können. Aber insgesamt die erste Hälfte war wirklich gräuslich aus dänischer Sicht, plus eben die Verletzung von Pernille Harder, die da noch mit reinkam, die natürlich auch nicht geholfen hat. Also sie musste nach 20 Minuten, etwas mehr als 20 Minuten, musste sie verletzt raus. Brun hatte immer wieder gute Chancen, die sie noch lange vergeben hat. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Polen hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die haben so fantastisch aufgespielt und zwar ganz viele der Polinnen. Also Matysik hat ein starkes Spiel gemacht, Padilla natürlich mit ihrem Tor ja auch und zwei Vorlagen. Eva Pajor hat auch ihr Tor machen dürfen, Tomasiak hat ein tolles Spiel gemacht. Szemek hat lange sehr, sehr gut gehalten, allerdings sieht sie dann bei einem Gegentreffer, da sieht sie unglücklich aus, da rutscht ihr der Ball durch die Hand. Aber also was Polen hier in diesem letzten Spiel nochmal gezeigt hat, das hat auch gezeigt, wie du ein sportlich bedeutungsloses Spiel angehen kannst, wenn du es selbst für dich mit einer Bedeutung auflädst. Also das war, da hast du was verpasst, Alina.
Voll schön gesagt gerade, ja, mit der Bedeutung. Das ist schön.
Und Dänemark hat sich schon auch zurückgekämpft. Also es ist klar, jetzt im Ergebnis mit 0 Punkten aus dieser Gruppe rauszugehen, das ist sehr enttäuschend. Und die erste Hälfte war auch nicht gut. In der zweiten allerdings war man wirklich dran. Also Nadine macht auch das 2:2, aber stand im Abseits vorher auch deutlich. Deswegen war es auch völlig klar, dass das nicht zählen würde. Aber Dänemark hatte seine Chancen und Wiankowska macht halt dann mit ihrem 3:1 da den Deckel drauf. Und ich habe jetzt vorhin gesagt, 2 Vorlagen, Padilla Bidas, ob man ihr diese 2. Vorlage geben sollte. Also sie trifft den Ball nicht richtig beim Schuss. Und so kommt der Ball zu Wiankowska, die dann mit einem Schuss an die Unterkante der Latte dann trifft. Also es war kein Assist im engeren Sinne. Aber das hat Wiankowska, die ein so schlimmes erstes Spiel hatte in diese EM, in dieser EM, dass die jetzt noch mit einem Tor rausgehen darf aus diesem Turnier. Das war ja wholesome aus einer neutralen Perspektive, möchte ich sagen. Es war ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Ich habe das total gerne geguckt und musste mich dann immer wieder zwingen, mir das Elend Schweden gegen Deutschland auch noch zu Gemüte zu führen. Das war wirklich so, weil die Action in der zweiten Hälfte, die war auf jeden Fall auf dem anderen Bildschirm. Das kann man eindeutig so sagen. Ja, so und so macht man die Gruppe C zu. Schweden auf 1, Deutschland auf 2, Polen auf 3, Dänemark auf 4 und jetzt geht's weiter mit den Viertelfinalspielen. Was ist dein Gefühl? Schafft's Schweden gegen England?
Oh, ich kann es nicht einschätzen und ich will nichts jinxen. Das kann wirklich für beide Seiten. Da sind alle Chancen offen. Ich kann es echt nicht sagen, wer das gewinnt oder wie das ausgeht, aber wird ein tolles Spiel.
Ja, und man muss halt sagen, der Turnierbaum ist verlockend. Du kriegst den Sieger aus Norwegen, Italien.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber die Chancen, dass das Team, was jetzt England und Schweden gewinnt, dass das ins Finale kommt, ja.
Also egal, wer von beiden das Viertelfinale gewinnt, das Team wird dann Favorit fürs Halbfinale sein und das heißt erstmal gar nichts. Aber man muss ja sagen, letztlich ist das ein Turnier, wo sich jetzt schon ungefähr die Favoritinnen so durchgesetzt haben, wie wir das alle erwartet haben. Also die großen Fragen und klar war nicht immer alles überzeugend, Norwegen, aber eigentlich ist schon alles so halbwegs gekommen, wie man es erwarten konnte. Also,
ja, das ist irgendwie ein bisschen das, was auch die Stimmung trübt, wenn man ans Turnier denkt. Klar, die Stimmung vor Ort ist unglaublich toll und es ist so schön dabei zu sein. Aber irgendwie fehlt so die große Überraschung, das eine Spiel, worüber jeder redet, das Underdog-Team, das sich irgendwie durchsetzt. Also das fehlt ein bisschen. Aber das.
Ja, aber vielleicht kommt das ja jetzt. Vielleicht kommt
ja, aber
das
nicht
jetzt
in dem Viertelfinale, bitte.
Ja, vielleicht ja nicht in dem Viertelfinale, aber weißt du, wenn jetzt Deutschland Frankreich 4-0 aus dem Turnier nimmt und dann gegen Spanien 2-1 im Halbfinale gewinnt, dann reden wir alle darüber. Oder ja, wer weiß, oder die Schweiz kommt irgendwie in die Verlängerung gegen Spanien. Also die Geschichten, sie werden ja jetzt noch geschrieben, das Turnier ist ja noch nicht vorbei. Alina, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir am Ende eines wirklich langen Tages für dich noch die Zeit für den Rasenfunk genommen hast. Danke dir und ich wünsche dir viel Spaß bei den Viertelfinalspielen.
Danke, war schön wieder dabei zu sein.
Ciao.
Ciao.
Aus Gruppe D kommt auch der deutsche Viertelfinalgegner und jetzt wissen wir, es ist Frankreich, das sich mit einer beeindruckenden zweiten Hälfte mit 5-2 gegen die Niederlande durchgesetzt hat. Gruppenzweiter wiederum ist England geworden, die nicht minder eindrucksvoll mit 6-1 gegen Wales gewonnen haben. Emily Bitsch von Soccer Donner ist jetzt hier, um mit mir diese beiden Spiele zu besprechen. Was kommt da auf Deutschland zu, Emily? Hallo.
Hi erstmal. Ja, eine sehr starke Truppe auf jeden Fall. Also mit Frankreich. Also ich muss auch ehrlich sagen, für Deutschland sieht es sehr, sehr schlecht aus, nachdem man die zweite Halbzeit gesehen hat. Die erste Halbzeit war ich überrascht, dass Frankreich nicht so gut ins Spiel reingekommen ist. Da war Niederlande oftmals dominanter, was auch in den Zweikämpfen vor allem man gesehen hat. Ich fand auch Spielerinnen wie Cascarino, die kamen gar nicht rein in ihren Flügelspielen und sowas. Hat mich sehr überrascht. Aber jetzt nach der zweiten Halbzeit kann man sagen, das sieht nicht gut aus für Deutschland.
13-2 Schüsse waren es in der zweiten Hälfte und Frankreich dreht eben dieses Spiel und das auch innerhalb von 6 Minuten, also in der 61. Minute 2-2, 64. Minute 3-2 und mit der 67. Minute mit dem 4-2. Da war es dann schon durch. Glaubst du, das war vielleicht die erste Hälfte auch deswegen so ein bisschen zäher von französischer Seite aus, weil man eben im zweiten Spiel so viel rotiert hat und im Grunde das ja jetzt erst die zweite Partie für viele Spielerinnen war? Also ich hatte so den Eindruck, die mussten sich wieder so ein bisschen finden, haben auch vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger Einsatz gezeigt und in der zweiten Hälfte dann, da wusste man dann wieder, ach ja stimmt, deswegen haben die gegen England verdient gewonnen.
Ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt hat, aber ich würde es nicht komplett nur auf die kompletten Wechsel schieben. Ich finde auch einfach tatsächlich, dass Niederlande das wirklich stark gemacht hat und auch der Wechsel von, dass Bärenstein halt angefangen hat statt Midiema, das hat viel gebracht, die langen Bälle rauszuspielen auf sie, weil sie eine unfassbar schnelle Spielerin ist. Da kam halt die Abwehr halt gar nicht mehr dran an Bärenstein oder auch an Van de Donk, beide super schnelle Spielerinnen. Ich würde, wie gesagt, das nicht komplett darauf schieben, dass sie viel gewechselt haben. Es wird auf jeden Fall ein Hauptgrund sein, aber ich glaube auch einfach, dass das Mittelfeld dann auch einfach, die Räume waren zu. Die konnten nicht viel durchlaufen, so wie sie es in den vergangenen Spielen gemacht haben. Auch bei dem mit der B11 gegen Wales sind die ja trotzdem gut durchgekommen, obwohl Wales dann mit einer Fünferkette teilweise auch zu sechs da an den Linien standen. Ich glaube einfach, dass Niederlande einfach ein super Spiel gemacht hat, dass es da gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, dass so viel gewechselt wurde.
Also zumindest in der ersten Hälfte war das Spiel von den Niederlanden gut.
Zweite Hälfte, ja. Zweite Hälfte ist nochmal was ganz anderes. Das hat mich sehr überrascht, dass Niederlande so krass eingebrochen ist nach der Pause. Also das war eine ganz andere Mannschaft, die da auf einmal gespielt hatte. Da haben die Pässe nicht mehr funktioniert, es war alles sehr unpräzise. Man kam nicht mehr an die Gegenspielerin auch dran. Und so konnte halt Frankreich komplett frei ausspielen und dann hast du halt da Weltklasse-Spielerin vorne im Sturm und auch die Auswechselbank. Wer alles noch reingekommen ist, Mediani und vielen weiteren Spielerinnen. Das ist überragende Kaderbreite, die Frankreich natürlich hat. Und so haben die es halt locker ausgespielt dann in der zweiten Hälfte und auch absolut verdient gewonnen.
Ja, vor allem, was ich so beeindruckend fand von französischer Seite war, die Frage ist ja immer, wie reagierst du darauf, wenn etwas nicht funktioniert? Und in der ersten Hälfte haben gewisse Dinge nicht funktioniert, auch wenn Frankreich da ja auch seine Chancen hatte und ja, deswegen ja auch irgendwie dann doch im Spiel mit drin war. Und letztlich war es aber relativ einfach, was Frankreich gemacht hat. Also in der ersten Hälfte standen sie gegen den Ball noch ein bisschen unsortiert. Das war so ein 4-4-2, relativ breit und so weiter. Und du hast es ja auch schon angesprochen. In der zweiten Hälfte war das Mittelfeld einfach dicht. Das war einfach knallhart, ein 4-5-1. Da hatte jede Spielerin Niederlandes hatte ihre Gegenspielerin und sie haben das einfach in Kauf genommen, dass vielleicht mal der lange Pass gespielt wird, aber hinten haben sie abgesichert. Und komischerweise hat das, obwohl die Niederlande da eigentlich weniger unter Druck stand als in der ersten Hälfte, wo Frankreich noch höher angepresst hat, hat das aber zu Fehlern geführt. Und dieses Missverständnis zwischen Jansen und Pelova, das dann zum Ausgleich führt, das war genau so ein Beispiel. Da war null Druck auf den Niederlanden, aber einfach ein Fehler. Und dann aber standen die Französinnen, weil sie zu fünft im Mittelfeld im Grunde auf einer Linie standen, dann sind sie alle nach vorne mit ihrer Geschwindigkeit und dann war es ein 4-2 Konter, also gefühlt war es sogar 4-1, da war eigentlich nur Spitze, die er hätte eingreifen können. Ja, und dann fällt halt das 2-2 und damit war es ja im Grunde schon durch, weil die Niederlande hätte mit einem 3-Tore-Abstand gewinnen müssen. Also das fand ich interessant, dass es dieser Kniff war und das hat gereicht und dann hast du ja schon gerade angesprochen, die Einwechslung natürlich auch auf einem ganz eigenen Niveau. Also Frankreich hört nicht auf, wie ein Favorit auszusehen.
Leider nein. Und ich glaube, wie gesagt, Viertelfinale gegen uns. Wir sind auch, also wenn man ja das Spiel nochmal gestern aufrollen möchte, wir im Mittelfeld oder auch jetzt auf den Außenverteidigerpositionen, wenn wir jetzt auch eine Wamsa nicht mehr haben, wie stellen wir um? Stellen wir eine Kleinherne noch rein mit als Außenverteidigerin? Das wird einfach unfassbar schwer gegen Flügelspielerinnen wie Baltimore oder wenn auch Diani wieder reinkommt oder auch Cascarino.
Ja.
Es ist unmöglich, finde ich schon fast. Also vielleicht haben wir einen Hauch einer Chance, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf nächste Woche Samstag. Also es kann alles passieren. Wenn die jetzt wieder wie in der ersten Halbzeit spielen, vielleicht haben wir das Glück, dass wir da schnell ein frühes Tor machen, so wie wir es gestern gemacht haben. Aber ansonsten wird brutal, würde ich jetzt einfach mal knallhart sagen.
Ja, ich meine, es ist ein Viertelfinale, da können auch nur kleine Dinge entscheiden, deswegen darf man da jetzt auch nicht zu sehr schon projizieren, aber klar ist, wenn Frankreich die Leistung der zweiten Hälfte aufs Spielfeld bringt, dann wird das sehr, sehr schwierig. Also Cascarino, du hast ja noch angesprochen, in der ersten Hälfte eher unglücklich, ja, kommt am Ende mit 2 Toren und einem Assist was, glaube ich, raus. Ja. Und dieser Schuss zum 3-2, wo sie 2 Niederländerinnen stehen lässt, Jansen dann auch so ein bisschen zu passiv gegen sie, aber trotzdem ist das eigentlich keine Chance in dem Sinne, aber mit ihrer Schussqualität dann eben doch. Und die Art und Weise, wie sich die Französinnen dann, als es leichter lief, wie sie sich dann durchkombiniert haben, Baltimore und Kachawi oder auch beim 4-2, ich weiß gar nicht, Matteo und Katoto waren das dann, also Baltimore und Katoto beim 4-2 und danach waren es dann Matteo und Baltimore. Das war ein Kontaktfußball, das war Tempofußball und es ging immer in die Tiefe und es hat aber immer funktioniert, weil es einfach ein so gutes Timing hatte. Das ist dann auch ehrlicherweise nicht zu verteidigen und da hat dann Frankreich ein Level, wo man dann sagen muss, wenn sie das eben wie in der zweiten Hälfte so spielen, dann ist es auch egal, wer die Gegnerinnen sind, denn das ist eigentlich kaum zu verteidigen. Das hat eben eine ganz, ganz eigene Qualität in dem Turnier. Und wie es jetzt gegen Deutschland wird, werden wir dann sehen am Samstag.
Bin mal gespannt. Aber auch, wie gesagt, die Niederländerinnen standen ja auch in der ersten Halbzeit gut hin. Auch mit Lynn Wilms, die jetzt auch reingekommen ist. Super verteidigt, erste Halbzeit. Und dann kamen diese kleinen Fehlerchen einfach rein. Und das hat einfach Frankreich knallhart ausgenutzt.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, so ganz habe ich die zweite Hälfte von den Niederlanden nicht verstanden, weil, also das kann dir passieren, dass du dann auch in so einen Strudel gerätst und dann, ich verstehe das emotional, dass du dann so ein Spiel aufgibst, weil es war eigentlich nicht mehr zu schaffen, aber insgesamt finde ich, für mich geht die Niederlande mit so einem Fragezeichen aus diesem Turnier raus, also man kann den Case für Bärenstein machen, das hast du ja vorhin, finde ich, schön begründet, warum es Sinn ergeben hat, eine schnelle Spielerin aufzustellen, aber Miedema jetzt zum Beispiel gar nicht einzuwechseln. Ich weiß auch, dass das niederländische Fernsehen immer wieder gezeigt hat, wie sie auf der Bank saß und wie sie darauf reagiert hat. Ich meine, es ist eh das letzte Spiel von Andries Jonker. Vielleicht wollte er damit auch einen Punkt machen. Vielleicht war es ihm auch tatsächlich nicht wichtig. Das kann natürlich auch sein. Aber ein bisschen irritierend fand ich das ehrlicherweise schon, denn ab dem 2:4 war klar, okay, das ist jetzt quasi das Abschiedsspiel von dieser EM. Und ab dann haben ja die Einwechslungen eher so eine symbolische Bedeutung. Und dann kommt halt Renate Jansen in der 90. Minute und nicht eine Miedema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also mit welchem Fazit ich dann aus niederländischer Seite aus diesem Turnier gehen würde.
Ich verstehe es auch nicht. Es hat mich auch sehr gewundert, weil halt in den ersten beiden Spielen gab es halt immer diesen direkten Wechsel mit Bärenstein und auch in der 70. Minute oder 75. Auch mal, glaube ich, einmal war, glaube ich, 66. Es war ein bisschen früher, aber trotzdem, dass du sie gar nicht spielen lässt. Und sie ist ja trotzdem eine super starke Spielerin, auch wenn sie im vergangenen Spiel wirklich nicht überzeugt hat in der Offensive, meiner Meinung nach. Sollte man das nicht. Und sowieso, der Trainer ist ja nochmal, ist nochmal ein anderes Thema, dass er jetzt geht. Deswegen verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum er so entschieden hat.
Gut, vielleicht ist es am Ende dann auch nicht mehr so wichtig. Die Niederlande sind draußen, Frankreich, der deutsche Gruppengegner, das heißt über die Französinnen werden wir sowieso noch ganz, ganz viel Berichterstattung jetzt haben bis zum nächsten Samstag. Lass mal noch aber über England sprechen. England hatte die Aufgabe, Wales zu lösen und schon sehr, sehr früh war klar, ja, das wird gut laufen, denn in der 10. Minute beziehungsweise der 13. Minute, es dauert ewig, bis aus diesem Freistoß ein Strafstoß wurde, aber da geht England mit 1:0 in Führung, 21. Minute 2:0, 30. Minute 3:0 und noch vor der Halbzeit 4:0 und England schafft es tatsächlich bei 6 Toren und einem Gegentor, das ist, glaube ich, ganz wichtig aus walisischer Sicht, Kane konnte noch wunderschönen Pass vom Fishlock noch treffen, aber England schafft es tatsächlich, 6 Tore zu erzielen von 6 unterschiedlichen Torschützinnen. Da sieht man auch nicht mehr so viel von den Dingen, die im ersten Spiel gegen Frankreich nicht geklappt haben, oder?
Eigentlich fast gar nichts. Ich fand schon im vergangenen Spiel gegen die Niederlande, da haben sie das gemacht, was im ersten Spiel gefehlt hat. Sie sind viel über die Flügel gekommen mit James. Überragende Unterschiedsspielerin, hat man ja heute auch schon wieder gesehen. Die dribbelt sich da im Strafraum durch. Da kannst du halt auch als Verteidigerin dann auch nichts mehr machen. Und deswegen, für mich war von vornherein klar, dass England das machen wird oder es eher muss, weil ja doch eine kleine Gefahr ja immer noch gab. Und das ist auch noch einem so, naja, wichtigen Duell, Schwesternduell oder Inselduell, wie man es auch nennen möchte, dann auch passiert, ist ja noch mal was anderes. Aber ich hätte auch fast gedacht, dass die deutlich höher gewinnen werden, weil die Chancenverwertung dann ja auch, hätte ja auch ein 8-1 sein können. Ich fand auch die Chancen, die sie teilweise nicht verwertet haben, das waren teilweise auch 100%ige. Und das hat mich dann auch schon überrascht, dass es dann trotzdem nicht so gut funktioniert hat, wie es eigentlich hätte auch laufen können. Aber man ist jetzt auch wieder Mecker auf dem
das ist wirklich Mecker auf sehr hohem Niveau.
Weil die haben überragend gespielt und Wales war halt einfach, das war ein Klassenunterschied. Dagegen kann man nichts mehr sprechen. Auch wenn sie wirklich mit Leidenschaft verteidigt haben, sich in die Bälle reingeworfen haben oder auch nach vorne auch mal gut gespielt haben. Auch am Anfang, Fishlock hat ja auch von der Distanz es mal probiert. Einfach mal probieren, warum denn nicht? Und wenn es mal funktioniert mit Kane, ein super schönes Tor, das freut ja auch nochmal einen, nochmal mehr. Und deswegen, überragendes Spiel. Und ich glaube, da hat auch England und Schweden wird auch nochmal ein super interessantes Spiel sein.
Aber wirklich, da kann man sich total drauf freuen. Also ich verstehe, was du sagst mit den ausgelassenen Chancen. Laut Opta hatte England 12 Big Chances, also Großchancen. Also Expected Goals wird habe ich jetzt gerade hier keinen parat, aber der wird auch entsprechend hoch gewesen sein. Das sind natürlich dann die sogenannten 100%igen, die liegen gelassen wurden. Aber insgesamt, finde ich, war das schon einfach sehr gut von England, weil sie im Grunde das ganze Spiel über die Kontrolle hatten. Sie kommen am Ende bei 77% Ballbesitz raus. In der 39. Minute hatte Wales erst 38 angekommene Pässe, also etwas weniger als eine pro Minute. Und das zeigt einfach, wie dominant England war. Und dann hat Wales eine Sache auch wirklich nicht gut gemacht. Und ich fand es interessant, wie England das wieder und wieder und wieder ausgenutzt hat. Denn Wales stand ja relativ tief und hat aber dennoch keine klare Linie gehabt. Also es gab immer wieder einzelne Spielerinnen, die die Abseitslinie aufgehoben haben. Und so konnte England vor allem auf dem rechten Flügel, auf dem linken hat es aber auch geklappt, immer wieder sich an die Grundlinie durchspielen. Und so sind ja auch, also 30% der Chancen, glaube ich, entstanden und auch 3 der Tore, genau. Und gerade dieses Zusammenspiel aus Ella Toon und Lauren James, das hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Plus eben dann, wie dann nachgerückt wurde in den Strafraum. Und dann war wirklich immer alles besetzt. 2. Pfosten, Rückraum, 1. Pfosten. Und das hat England einfach runtergespult. Sehr, sehr souverän, sehr, sehr gut. Ich meine, klar, das wird Schweden in dieser Art und Weise nicht zulassen. Dass Schweden jetzt nicht Wales ist, hätten aber die Hörerinnen und Hörer auch ohne mich gewusst. Aber schon einfach interessant zu sehen, von fehlendem Selbstbewusstsein oder gar irgendwie Zweifeln ist da gar nichts mehr zu sehen. Ich habe den Eindruck gehabt, die haben dieses Spiel so richtig genutzt, um ja jetzt fast schon Schwung zu holen für die K.O.-Runde.
Ja, auch einfach Abläufe nochmal abzustimmen. Man hat ja gesehen, geht man von außen, wird der Strafraum anders besetzt, als wenn man durch die Mitte dann halt läuft. Und das ist halt, es hat sich schon angefühlt, als wäre alles eingespielt. Und auch in der zweiten Halbzeit, als so viel durchgewechselt wurde, dass auch die jüngeren Spieler auch mal ein bisschen die Chance hatten, ein bisschen Einsatzminuten zu sammeln mit Beaver Jones und so weiter, die ja auch dann noch ein Tor erzielt hat. Das ist natürlich ganz anderes Niveau einfach. Und ich war auch selber überrascht vom Mittelfeld von England. Ja, überrascht nicht, sondern ich fand sie sehr, sehr gut, dass Stanway auch wieder nachgerückt ist, auch mal mit in den Strafraum reingelaufen ist. Toon ja sowieso, wie du gesagt hast, mit James eine super Kombination auf den Außen, mal, dass sie auch mal nach außen reingegangen ist und nicht nur im Mittelfeld war. Auch natürlich, man darf ja auch nicht vergessen, Verteidiger, die waren ja auch alle gut. Und natürlich, ich glaube, Wales ist ja auch sehr drauf, auf Carter, finde ich, draufgerannt manchmal, um sie nur ein bisschen so zu verunsichern, aber selbst da haben die Souveränen das meistens ausgespielt. Und wenn es mal halt zu einem Fehler kam, haben die es oftmals schnell gelöst oder Wales halt selbst verspielt mit einem sehr unpräzisen Passen in die Tiefe. Es waren ja viele Befreiungsschläge im Endeffekt. Ich fand jetzt nicht, dass, wie in den vergangenen Spielen, fand ich schon, dass Wales sich oftmals durch so ein normales Passspiel nach vorne gespielt hat. Mhm. Es waren diesmal viel, viel mehr Befreiungsschläge, weil einfach England so nah an den Spielerinnen war, dass einfach nichts mehr rausging. Und es war einfach der Ball nach vorne und meistens kam dann keiner mehr nach.
Ja, das stimmt. Also das war für Wales ein ganz, ganz schwieriges Spiel und umso schöner ist es dann aus walisischer Sicht, dass man trotzdem noch ein Erfolgserlebnis hatte und das ja auch ausgiebig gefeiert hat. Also beim 1:5, das sieht man jetzt nicht so häufig, dass es sich so gefreut wird, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Feld. Aber zu Recht, weil es war eben eine von ganz wenigen Situationen, die funktioniert hat für Wales und dann ist es ja schön, dass die auch genutzt wurde und ansonsten kannst du eigentlich bei jeder Spielerin, vielleicht mit Ausnahme von Fishlock tatsächlich, kannst du eine längere Liste an Punkten aufführen, die einfach nicht funktioniert haben in diesem Spiel. Aber ich würde es halt tatsächlich in dem Fall über die Stärke von England drehen, denn dieses Mittelfeld, also Walsh, Stanway, Toon, auch bei Stanway habe ich den Eindruck, kommt immer besser rein. Du merkst mit jeder Spielminute, wie gut ihr das tut, nach der Verletzung jetzt eben wieder fit zu sein. Ella Toon war jetzt in dem Spiel besonders wichtig, auch Russo, was die im Sturm einfach für eine Präsenz hat. Du kannst nie abschalten mit ihr als Gegenspielerin. Also das ist schon, ich freue mich wahnsinnig auf diese Viertelfinale, muss ich sagen. Ich verstehe nicht so ganz, warum Schweden dafür bestraft wird, Erster geworden zu sein, deswegen 2 Tage weniger Pause zu haben. Aber wahrscheinlich wollte die UEFA die Schweiz am Wochenende haben oder keine Ahnung, was da der Grund dahinter ist. Ja, also ein bisschen seltsam ist es schon. Aber gut. Gibt's noch was zu sagen, deiner Meinung nach, zu dieser Gruppe D?
Ich fand's, es war eine sehr harte Gruppe. Also ich glaube, das war einer der schwersten Gruppen, die es jetzt bislang also gab, fand ich. Und es waren trotzdem, alle Spiele waren so unterhaltsam und da sieht man halt, was für eine Qualität einfach in den ganzen Nationalitäten auch einfach steckt. Auch bei Wales, auch bei der Niederlande, auch wenn es nicht so gut gelaufen ist. Aber trotzdem, Top-Gruppe und ich freue mich sehr auf die Viertelfinale.
Mhm. Ja, und der deutliche Unterschied zwischen den denjenigen, die es jetzt rausgeschafft haben aus dieser Gruppe und den Niederlanden und Wales, ist eben wirklich einfach die Offensive. Also Frankreich hat jetzt 11 Tore erzielt in 3 Spielen, England hat 11 Tore erzielt in 3 Spielen, die Niederlande haben 5 Tore erzielt in 3 Spielen. Also das ist der Unterschied und das zeigt aber auch, warum das so viel Spaß gemacht hat, die Spiele dieser Gruppe D zu sehen, wenn so enge Gruppen auf einem hohen Leistungsniveau sind, dann bedeutet das ja manchmal auch wenige Tore, weil die Teams auch gut im Verteidigen sind und vielleicht ein Stück vorsichtiger sind, so manches Spiel schon eher angehen wie ein K.O.-Rundenspiel. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen in der Gruppe D. Also,
gar nicht.
Beide
also
Daumen
war
hoch.
Überraschend, dass so viele Tore überhaupt gefallen sind, auch heute schon wieder. Bei beiden 7 Tore, 14 Tore an einem Spieltag, das ist krass. Also das ist auf einem Niveau, das passiert wahrscheinlich einmal in einem Schaltjahr überhaupt, wenn überhaupt, weniger wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Und ich meine, vor allem ja auch in so einem, also dass Wales jetzt Probleme haben könnte in dieser Gruppe, ja gut, das haben wir alle antizipiert. Aber auch die Niederlande, dass die 5 Tore kassieren, hätten wir nach der ersten Hälfte wahrscheinlich beide nicht gedacht. Aber so ist es jetzt gekommen und jetzt können wir uns wirklich freuen. Schweden gegen England am Donnerstag und Frankreich gegen Deutschland am Samstag. Weiter geht's aber natürlich erstmal direkt am Mittwoch mit Norwegen gegen Italien und das letzte verbliebene Viertelfinale ist dann noch Spanien gegen die Schweiz. Emily, hat große Freude mit dir gemacht, mit dir auf diese Spiele zu blicken. Ich bin durch die ganzen Tore schon völlig verwirrt. Danke dir für deine Zeit.
Verwirrt. Danke, gleichfalls.
Und damit endet unsere Besprechung dieser Gruppenphase bei der EM. Weiter geht's jetzt mit den Viertelfinalspielen. Dazu wird die Sendung nicht direkt nach dem letzten Viertelfinale erscheinen, sondern erst am Montagmittag nach den Viertelfinals. Also wundert euch bitte nicht. Aber eine Besprechung des deutschen Viertelfinalspiels gibt's natürlich wie gewohnt so schnell wie möglich nach dem Spiel. Das heißt, irgendwann in der Nacht auf Sonntag wird diese Folge dann erscheinen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und danke für euren Support, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wenn ihr euch fragt, wie das funktioniert, dann geht doch mal auf rasenfunk.de und klickt dort auf den Unterstützen-Button. Jeder Betrag hilft. Es gibt hier viele, viele, viele kleine Beträge, die all das hier möglich machen. Und davon lebe ja nicht nur ich, sondern auch die Gäste bekommen ein kleines Honorar. Also nehmt diesen Aufruf hier sehr gerne zum Anlass, uns zu unterstützen. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und in dieser Folge möchte ich mich besonders bedanken bei Florian, bei Andreas S., bei Axel, John Eden, Sabrina und bei Thorsten. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben sich auch als SupporterInnen registriert. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder generell zum Rasenfunk, dann meldet euch doch so gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ihr könnt uns auch bewerten in eurer Podcast-App oder wo immer ihr wollt. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter und abonniert doch sehr gerne auch die anderen Feeds, die wir hier vom Rasenfunk haben, denn es gibt ja wirklich viel zu hören, so in einer Rasenfunksaison. In diesem Sinne, hoffentlich hören wir uns auch bald wieder. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.